Michel-Movie-Kids. Wir sind die Michel-Movie-Kids und berichten live über das Kinder- und Jugendfilmfest in Hamburg. Wir stellen euch brandneue Kinderfilme vor.
Die Filme sind
lustig,
traurig,
doof,
genial,
spannend,
gruselig
und unterhaltsam.
Und natürlich cool.
Michel-Movie-Kids.
Auf Titel 96.0
und Action!
Klappe die 14.
Und Action!
Herzlich willkommen zu unserer 14. Radiosendung live auf Titel Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind Paula,
Felix
und Tara
von den Michel Movie Kids.
Und von unserer Sorte kommen im Verlauf der Sendung noch ganz viele. Seid gespannt!
Krass, ich bin jetzt schon das dritte Mal dabei. Das wievielte Mal seid ihr eigentlich dabei?
Ich bin jetzt das erste Mal dabei.
Ich auch. Aber dann kannst du uns ja mal kurz erzählen, Felix, was sich in den Jahren eigentlich so verändert hat.
Also eigentlich ist recht viel gleich geblieben. Aber wenn ich mich auf eine Sache festlegen müsste, vermisse ich am meisten das Festivalzelt und die damit verbundene Sendung von der Bühne des Zeltes. Jetzt haben wir mit dem Tonstudio der Motte eine tolle Alternative gefunden. Aber natürlich würden wir uns wieder über die Bühne freuen.
Warum das Festivalzelt nicht mehr da ist, haben wir auch Albert Widerspiel gefragt. Der leitet nämlich das große Festival. Ein paar von uns sind sogar auf die Straße gegangen und haben dafür Spenden gesammelt.
Oh ja, das war witzig. Was es damit genau auf sich hat, das hört ihr später.
Oh, es ist so schade, dass das Michel wieder zu Ende ist. Es fühlt sich an, als hätte es erst begonnen.
Ja, es war sehr interessant und das haben wir alles gemacht. Wir waren in 11 Filmen, darunter auch die Reihe für die Minis und die ersten beiden Folgen der neuen Pfefferkörner-Staffel und natürlich viele neue Filme, auch welche aus anderen Ländern.
Wir haben ja jetzt die ganze Zeit so selbstverständlich vom Filmfest gesprochen, aber könnt ihr noch mal kurz erklären, was das Filmfest ist und was wir als Michel Movie Kids da so gemacht haben?
Das Michel Kinder- und Jugendfilmfest ist eine Abteilung des großen Filmfestes Hamburg, wo neue Filme laufen, die bisher noch nicht im Kino waren. Es gibt dort immer Premieren und auch viele Gäste, die extra angereist kommen. Manche sogar aus dem weiten Kanada.
Und wir, Michel Movie Kids, berichten mittlerweile seit vielen, vielen Jahren über das Michel Filmfest und das Ganze drumherum. Das heißt, wir interviewen die Gäste, äußern unsere Meinung zu den Filmen und berichten euch natürlich darüber, worum es in den Filmen geht. Wenn euer Interesse jetzt geweckt wurde, könnt ihr natürlich alle Inhalte auf unserer Internetseite www.michelmoviekids.de nachlesen. Ich sag's noch einmal langsam zum Mitschreiben: www.michelmoviekids.de. Oder ihr schaut einfach auf dem Instagram-Account vom Michel Kinder- und Jugendfilmfest vorbei. Aber super vieles erzählen wir euch natürlich auch gleich in den nächsten 2 Stunden.
Die werden wir hier nämlich live mit euch verbringen.
Und jetzt kommt der Michel-Song, wo wir noch nie waren. Bleibt dran und viel Spaß.
Wochenlang habe ich drauf gewartet. Nur noch Minuten, bis der Film halt startet. Tickets gelöst, Parkett oder Loge. Noch ein letzter Gang, es geht nicht ohne.
Popcorn und Cola, Nachos mit Käse, Süßigkeiten, was ich da wohl nehme. Alles an Bord, ich fühle mich bereit. Das Licht geht aus und ich tauche ein.
Wir sind am Fieber, Kino bringt uns dahin, wo wir noch nie waren. Wo wir noch nie
Fantasie kennt keine Grenzen. Es geht viel weiter, als wir denken. Er schafft Kreaturen und auch unsere Helden. Aus kreativen Ideen von Menschen entstehen im Kino Legenden. Jede ist auf ihre eigene Art ein Unikat, ein wahrer Star.
Mickey Mouse, Charlie Chaplin, Donald Duck. Bei Mr. Bean, da wird ganz laut gelacht. Kennt ihr noch Bud Spencer und Terence Hill? Karate Kid, ein klassischer Actionfilm. König der Löwen und Peter Pan zieht Familien in ihren Bann. Dracula und Frankenstein, da wird wohl ein bisschen Horror sein.
Filme bewegen.
Ich fand den Song gerade richtig toll. Wie fandest du ihn, Tara?
Mir hat der Song auch richtig gut gefallen. Weißt du überhaupt, wie das Lied entstanden ist, Yara?
Nein, ich habe keine Ahnung. Aber hast du nicht in dem Musikvideo mitgemacht?
Ja, das habe ich. Dennis Albrecht hat den Song produziert. Er ist nämlich Produzent, Regisseur und Drehbuchautor. Er arbeitet immer mit Kindern zusammen und dieses Lied passt gut zum Michel-Filmfest, weil es dabei ums Kino geht.
Wie war denn das für dich, in einem Musikvideo mitzumachen?
Es war sehr interessant, aber auch komisch, da ich mich zum ersten Mal auf der Leinwand ganz groß gesehen habe, als das Video bei der Eröffnung gezeigt wurde. Trotzdem war es eine tolle Erfahrung für mich.
Toll, bei der Eröffnung lief übrigens der Film, um den es jetzt geht. Er heißt Lucy ist jetzt Gangster.
Paula verrät euch jetzt mehr über den Film, aber einen Tipp geben wir euch noch.
Eis!
Lucy ist ein 10-jähriges Mädchen, was mit ihrer Familie eine Eisdiele betreibt. Lucy ist immer gut drauf, hilfsbereit und freundlich. Bis die Eismaschine ihrer Eltern kaputt geht. Danach hackt sie einen Plan aus. Sie braucht nämlich richtig viel Geld, um eine neue Eismaschine zu kaufen. Dabei soll ihr Klassenkamerad Tristan helfen, der im Gegensatz zu Lucy ein Gangster ist. Was meint ihr, kann sie die Eisdiele ihrer Eltern retten? Lucy ist jetzt Gangster ist ein deutscher Spielfilm von Till Endemann. Lucy wurde übrigens von zwei Zwillingen gespielt, Valerie und Violetta Ahnemann. Ob es schwer war, zu zweit eine Person zu spielen, hört ihr jetzt im Interview mit Till Endemann.
Welche Movies? Und Action!
Hallo, und vielleicht könnten Sie sich einmal vorstellen?
Ich bin der Till Endemann und ich habe die Regie gemacht und das Buch geschrieben für den Kinderfilm Lucy ist jetzt Gangster.
Was war die lustigste Panne beim Dreh?
Oh Gott, es hat ganz viel geregnet, aber das war nicht die lustigste Panne. Die lustigste Panne war, als wir versucht haben, eine Szene mit Eis zu drehen. Und wir hatten richtiges Eis und es war sehr warm und das Eis ist immer geschmolzen. Und wir mussten also immer wieder versuchen, irgendwie diese Szene zu drehen mit dem Eis. Aber eigentlich, wenn ich gesagt habe, und Action und bitte, dann war das Eis immer wieder geschmolzen, weil es einfach 40 Grad draußen waren. Es war ein ganz, ganz heißer Sommer.
Wie wurde das mit dem Spiegelbild gemacht?
Da haben die beiden Zwillinge sich tatsächlich einfach gegenüber gestanden. Und dadurch, dass sie dieselben Bewegungen gemacht haben, sieht es so aus, als wäre es ein Spiegel. Aber da ist, als wir es gedreht haben, war da gar kein Spiegel. Das ist ein ganz interessanter filmischer Trick.
Welche Szene mussten Sie am häufigsten drehen?
Die haben wir am meisten drehen müssen, weil es einfach total lustig war für die beiden Zwillinge, die Lucy spielen, sich gegenseitig anzugucken beim Drehen. Und das eigentlich mussten immer wieder lachen, weil sie sich angucken und eigentlich so tun, als wären sie dieselbe Figur.
Warum wurde die Hauptrolle mit Zwillingen besetzt?
Es ist so, dass in Deutschland und auch in anderen Ländern gibt es ein Kinder- und Jugendschutzgesetz. Das heißt, dass Kinder eigentlich nur 3 Stunden am Tag arbeiten dürfen. Und das ist auch gut so, dass es das gibt. In dem ist festgeschrieben, dass ein Kind nur 3 Stunden am Tag arbeiten darf. Und da das ja dann ein sehr kurzer Tag ist, haben wir quasi Zwillinge genommen, damit wir ein bisschen länger arbeiten können, um pro Tag mehr für den Film zu schaffen. Und dann war es ein großes Glück, als wir die Valerie und Violette Arnemann, die beiden Zwillinge, gefunden haben, weil so hat es uns die Möglichkeit gegeben, den Film tatsächlich besser und schneller zu machen.
Warum wird eigentlich immer von Gangster und nicht von Gangsterin gesprochen?
Oha, das ist eine super Frage. Gangster ist ja ein eigentlich ursprünglich englisches Wort und im Englischen gibt es ja die Unterscheidung gar nicht zwischen Mann und Frau. Das ist ja das Interessante an der englischen Sprache, anders als in der deutschen Sprache. Und dementsprechend steht für mich Gangster in dem Fall für Mädchen und Jungs.
Würden Sie gerne mal Gangster sein?
Ich glaube, nein, weil ich tatsächlich finde, im Leben ist es eine Grundentscheidung, ob man gut oder böse sein möchte. Und ich glaube, die Welt funktioniert am besten so und sie könnte noch viel besser funktionieren, wenn es einfach keine Gangster gäbe und wir alle miteinander feststellen, dass wir im selben Boot sitzen und im selben Boot auf hoher See gibt es keine Gangster.
Was macht für Sie die Welt besser? Weil Sie haben ja vorhin gesagt, mich macht nur eine halbe Kugel Eis. Also...
Ja, also Eis macht die Welt vielleicht nicht wirklich, also ich glaube, Eis macht die Welt nicht wirklich besser. Am Ende ist es die Entscheidung von jedem Kind, jedem Jugendlichen und vor allem vielleicht jedem Erwachsenen, der auch die Kinder und Jugendlichen erzieht, als Lehrer, als Eltern, klarzumachen, dass es wichtig ist, gut zu sein. Dass wir keine Rivalen sind, sondern miteinander freundschaftlich und gut umgehen können.
Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Interview.
Vielen Dank für eure tollen und sehr interessanten Fragen.
Welche Movies und Action!
Das war das Interview mit dem Regisseur Till Endemann von dem Eröffnungsfilm Lucy ist jetzt Gangster. Meine Lieblingseissorte ist übrigens Schokolade. Und deine, Yara?
Meine ist Cookies oder Oreo. Das gibt es aber nur in manchen Eisdielen.
Wie geht es denn jetzt bei uns weiter?
Als nächstes läuft das Lied Chöre von Mark Forster und ich freue mich schon auf das Lied.
Wow, wow, oh, oh, oh. Und die Chöre singen für dich.
Oh, du bist ja schon richtig im Lied drin.
Wovor hast du Schiss? Was gibt's da zu grübeln?
Das war das Lied Chöre von Mark Forster. Ich finde das Lied toll, denn wenn jemand traurig ist, kann man den mit diesem Lied sofort aufmuntern.
Der Film, über den wir jetzt sprechen, ist ja auch sehr aufmunternd und sehr lustig. Übrigens, wir reden über den Trickfilm Oink. Es war ziemlich witzig, dass dieser Film am 1. Oktober, dem Weltvegetariertag, lief.
Denn die Hauptfigur in dem Film Babs ist auch Vegetarierin. In dem Film geht es darum, dass Babs sich richtig auf ihren 9. Geburtstag freut. Aber dann kommt der Opa und macht alles kaputt. Aber trotzdem schenkt er ihr ein tolles Geburtstagsgeschenk.
Nämlich ein kleines Ferkel. Das wächst ihr sofort ans Herz. Aber weil das Ferkel viel Quatsch macht, geht Babs mit ihm in eine Welpenschule. Am Ende wird es richtig spannend, weil das Ferkel gerettet werden muss, damit es nicht zur Wurst wird.
Von Adrian hört ihr jetzt noch mehr über den Film Oink und wie ihm der Film gefallen hat.
Welche Movies und Action!
Hallo, ich bin Adrian von den Michel Movie Kids und ich war gerade im Film Oink. Das war nicht ein gewöhnlicher Film, sondern ein Trickfilm über ein Schweinchen namens Oink. Der Film war sehr gut. Es ging um Mädchen, das wollte unbedingt einen Hund haben. Naja, der Vater hatte eine Hundeallergie, geht halt nicht. Doch dann kommt auf einmal der verschollene Opa aus Amerika und bringt ihr ein kleines Schweinchen mit, namens Oink. Ja, der Film war sehr gut, handelt auch davon, dass man vielleicht weniger Tiere essen sollte und war sehr gut animiert und einfach schön. Und ich hätte sogar beinahe geheult. So schön war der Film. Ja, und heute ist noch Veggie Day. Jetzt kommen wir zu meiner persönlichen Altersempfehlung. In dem Film wurde nur ein paar millige Male das S-Wort erwähnt. Ich würde mal so sagen, ab 7. Und die paar Schimpfwörter sind auch nicht schlimm, aber wer das jetzt ernst nimmt, ab 7 würde ich den Film schon empfehlen für euch. Gut, möge die Macht mit euch sein.
Welche Movies und Action!
Wir wollen jetzt etwas über das Interview zu dem Film Oink sagen. Die Leute, die wir interviewt haben, haben zwar nichts direkt mit dem Film zu tun, aber die kennen sich gut mit Stop-Motion-Filmen aus.
Adrian hat Jim Lacey und Daniel Haude interviewt und hat viel über Stop-Motion-Filme erfahren.
Ich fand den Film sehr gut, weil er lustig war und viel mit Vegetariern zu tun hat. Vegetarisch sein ist ja auch gut, finde ich.
Ich bin auch Vegetarierin und fand die Geschichte ganz süß. Was die beiden Experten zu dem Film sagen, hört ihr jetzt.
Hallo Leute, ich bin's Adrian von den Michel Movie Kids. Heute das Interview zu dem Film Oink. Zuerst aber eine Sache. Die Synchronsprecher, der Regisseur, die Leute, die der Film, die sind nicht da. Aber dafür haben wir zwei Experten bei uns, die haben nicht bei dem Film mitgemacht, aber können bestimmt die eine oder andere Frage von uns beantworten. Wie heißt ihr denn?
Hi, ich bin Jim Lacey.
Und Daniel Haude.
Wie hat euch denn der Film erstmal gefallen?
Ich finde ihn großartig. Ich finde die Details großartig. Ich finde die Story super, Charaktere, Design, Animation. Ich bin wunschlos glücklich.
Drehbuch, Regie war wirklich klasse. Mit Gesichtsausdrücke ist bei Animation immer nicht einfach, haben sie sehr gut gemacht.
Ja, da muss ich euch zustimmen. Das war ein wirklich sehr guter Film. Was macht ihr denn so beruflich? Warum seid ihr überhaupt so Experten?
Wir haben vor
fast 30 Jahren.
Vor fast 30 Jahren den ersten Stop-Motion-Film gedreht und dann haben wir Preise gewonnen, ein Studio Stop-Trick in Hamburg gegründet für Stop-Motion-Filme. Eine der wenigen, die es in Deutschland gibt. Und wir haben viele Kurzfilme gedreht, die bekannt sind und viel Werbung gedreht, was man auch vermutlich gesehen hat, wenn man einen Fernseher besitzt.
Wir haben das eigentlich mit dem Ton hinbekommen, weil es sind ja keine richtigen Schauspieler.
Doch, die Leute, die den Text eingesprochen haben, sind richtige Schauspieler. Und man spricht aber zuerst den Text und dann muss man Silbe für Silbe den Text anhören und genau aufschreiben, wann welche Lippenbewegung dann in der Animation kommen soll. Und bei der Animation hat man dann diesen Zettel, diesen Plan neben sich liegen und weiß genau, bei welchem Bild, bei welchem Einzelbild, welches Mundstück sozusagen auf das Gesicht aufgesetzt werden muss. Und am Ende klingt es dann genau synchron mit der Stimme.
Das macht ihr schon seit 30 Jahren. Habt ihr es auch schon so als Kind gemacht, so wie ich quasi?
Ich glaube Daniel nicht, aber ich habe angefangen mit Star Wars Figuren. Diese kleinen Plastikfiguren. Komischerweise habe ich Lego-Animation nie gemacht, weil Lego war in den USA, wo ich herkomme, extrem teuer. Also ich hatte ungefähr 3 Stück Lego, auf die ich sehr stolz war. Kinder hier irgendwie haben eine ganze Kiste voller Lego. Ich bin neidisch.
Ja, ich habe sehr viel Lego, habe ich. Ja, und mein Beileid, dass du wenig Lego hattest, aber du hattest ja bestimmt trotzdem eine schöne Kindheit.
Lego war wirklich irgendwie was für sehr reiche Kinder, da wo ich herkomme. Das war echt teures Spielzeug. Also wenn ich die Kinderzimmer hier sehe, denke ich, das sind alles Millionäre. Aber vielleicht ist Lego nur günstiger in Deutschland.
Was für Eigenschaften muss man denn haben, wenn man so Trickfilmer sein möchte?
Man braucht extrem viel Geduld. Es ist ein ganz, ganz langsamer Prozess. Und ich glaube, Jim, also Animation ist auch was man im Prinzip alleine macht. Also eine Person arbeitet an einer Figur und darf dabei auch nicht gestört werden.
Das Hauptproblem bei Animationsfilmen ist, dass Leute nicht fertig werden. Man muss anfangen mit kleinen Schritten, dass man einen fertigen Film macht, ohne was anzufangen, was irgendwie 10 Jahre dauern würde. Das heißt, man könnte die Eltern aufnehmen, wie sie irgendein Gespräch führen und dann 2 Obststücke, eine Orange und einen Apfel hinstellen und nur die Münder austauschen. Und dann hat man unter Umständen einen besseren Animationsfilm, als wenn man alle Playmobil-Figuren der Welt animiert, monatelang. Einerseits Geduld, aber andererseits ein bisschen Ungeduld, dass man sich nicht zu viel abbeißt und nie fertig wird. Macht das Sinn?
Ja, es macht Sinn. Ich habe bloß leider wenig Geduld und motivationstechnisch auch etwas schlecht. Aber ja, ich werde mir mal an euch ein kleines Beispiel nehmen. Danke fürs Interview. Habt noch einen schönen Tag. Hoffentlich sieht man sich mal wieder. Möge die Macht mit euch sein.
Gerne. Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Welche Movies? Und Action!
Hallo, mein Name ist Lisa Marie Koroll und ihr hört die Michel Movie Kids.
Hi, wir sind die Michel Movie Kids, Malu und Hani, und berichten heute live aus der Motte.
Über das Kinder- und Jugendfilmfest auf Tide Radio und UKW 96.0.
Hey Hani, hättest du eigentlich auch manchmal gerne eine Fee in deinem Leben wie Maxi bei dem Film Meine Chaosfee und ich, bei der plötzlich die Zahnfee Violette auftaucht?
Ja, Malu, toll wäre es, wenn sie meine Hausaufgaben verzaubern könnte, sodass die sich von ganz allein erledigen.
Stimmt, cool wäre es auch, wenn man dann plötzlich fliegen könnte oder so.
Hattest du eigentlich früher eine Zahnfee?
Ja, ich hatte bei jedem Milchzahn ein kleines Geschenk unter meinem Kopfkissen gefunden. Und die Zähne habe ich in einer kleinen Dose aufgehoben. Und wie war es bei dir, Hanni?
Bei mir ist gleich beim ersten Zahn aufgeflogen, dass es die Zahnfee nicht wirklich gibt. Denn als ich am nächsten Morgen unter mein Kopfkissen geguckt habe, lag mein Zahn immer noch darunter. Weil ich meinen Eltern nämlich nicht erzählt hatte, dass mein Zahn herausgefallen war. Danach hat mir meine Mutter gesagt, dass sie mir ein Geschenk kauft.
Im Cinemax am Dammtor war richtig viel los, als der Film gezeigt wurde. Der rote Teppich wurde aufgebaut, ganz viele Fotos gemacht und besondere Gäste waren vor Ort.
Aber viel genauer können euch das Frieda und Svea erzählen. Die haben eine Reportage gemacht und dabei sogar einen Tagesthemenmoderator getroffen und ihn dazu befragt, wie eine richtige Reportage geht. Das hört ihr jetzt.
Hallo, wir sind Svea und Frieda. Wir sind im Cinemax und wir sollen heute eine Reportage machen, aber wissen gar nicht, wie es geht. Da vorne sitzt so einer und den fragen wir jetzt einfach mal. Wir sollen heute eine Reportage machen, aber wissen gar nicht, wie es geht. Wer sind Sie und wissen Sie, wie das geht?
Ja, ich habe ein bisschen so eine Ahnung. Mein Name ist Ingo Zamperoni. Und ich bin Journalist und ich habe schon eine ganze Menge Reportagen gemacht. Und das Wichtigste beim Reportage produzieren und machen ist, dass du die Eindrücke, die du als Reporter und als Journalist sammelst und Reporterin und Journalistin, dass du die auch so wiedergibst, was du siehst, was du spürst, was du schmeckst, was du erlebst und das dann quasi dem Zuschauer und der Zuschauerin ungefiltert weitergibst so ein bisschen. Und dass du das erlebbar machst, was du so siehst. Und was auch wichtig ist, ist, dass du sagst, okay, ich traue mich jetzt, da gehe ich jetzt mal einen O-Ton, nennen wir das, so wie du das gerade machst. Ich hole mir jetzt eine Meinung oder ein Statement irgendwie von jemandem ab und ich versuche das einfach mal. Ich probiere es mal. Nicht immer gleich Nein als Antwort nehmen, sondern dranbleiben.
Cool. Dann machen wir das mal so. Dankeschön.
Viel Erfolg.
Wir sind gerade auf dem Weg zum roten Teppich, denn da werden gerade Fotos von den Leuten gemacht, die beim Film mitgemischt haben. Gleich beginnt der Film, meine Chaosfee und ich. Und deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Hier riecht es sehr doll nach Popcorn. Und hier sind überall Menschen, die vermutlich auch ins Kino gehen. Wir sind jetzt gerade hier rausgegangen und es sieht hier überhaupt nicht aus wie vom Kino. Denn hier ist eigentlich ein roter Teppich und hier ist etwas Großes aufgebaut, wo vorhin die Leute, die beim Film mitgemischt haben, fotografiert wurden und die haben Autogramme gegeben. Und weil es hier schon so leer ist, gehen wir jetzt mal wieder schnell Richtung Kino.
Jetzt fragen wir mal Leute, die gleich ins Kino gehen werden. Was erwartest du bei dem Film Meine Chaosfee und ich, was da kommt?
Lustige Szenen und etwas mit Chaos vor allem.
Mit einer Fee, eine Chaos-Zahnfee.
Dass der witzig wird. Und gut.
Okay, danke. Also, wir sind jetzt im Kinosaal und jetzt müssen wir auch ganz schnell leise sein, weil sonst stört das die anderen. Das war eine Reportage von Svea und Frieda.
Tschüss.
Das sind Bibi
und Tina auf Amadeus.
Achtung, Hanni, wir sind schon auf Sendung.
Ups.
Ich habe gehört, dass sogar Lisa Marie Coroll im Cinemax-Kino dabei war.
Oha, die hat doch auch in Bibi und Tina mitgespielt.
Ja, genau. Diesmal hatte sie eine Sprechrolle, denn Meine Chaosfee und ich ist ja ein Animationsfilm. Was genau im Film passiert und was gut und was nicht so schlecht ist, was nicht so gut war,
hört ihr jetzt von Emilia.
Oh, der Film Meine Chaosfee und ich ist echt süß. Es geht in dem Film um die Fee Violetta aus einer anderen Welt, die bei der 12-jährigen Maxi in der Menschenwelt landet. In der Menschenwelt gefällt es Violetta sehr gut. In der Menschenwelt... In der Menschenwelt gefällt es Violetta sehr gut, da sie zu Hause oft das Gefühl hat, nicht dazuzugehören und sich fehl am Platz fühlt. Maxi hat in ihrer, der Menschenwelt, aber tatsächlich ähnliche Probleme. Auch ihr fällt es schwer, dort ihren Platz zu finden. Früher war das nicht so, aber seitdem sie wegen ihrer Mutter in die Stadt gezogen ist, damit diese dort mehr Zeit mit ihrem neuen Freund und dessen Familie verbringen kann, läuft in Maxis Leben überhaupt über gar nichts mehr so, wie sie es gewohnt ist und wie sie es gerne wieder hätte. Besonders mit ihren neuen Geschwistern kommt sie dort überhaupt nicht klar. Und überhaupt, wo sind die ganzen Pflanzen, die sie auf dem Land so sehr liebt? Und als dann auch noch Violetta, die Chaosfee, auf der Suche nach ihrem Milchzahn auftaucht, wird alles noch viel komplizierter. Und die Geschichte stürzt in ein riesiges Chaos aus Freundschaft, Zusammenhalt, Zugehörigkeit, Blumen, viel bunter Farbe, Kitsch und was sonst noch alles in einem Kinderfilm nicht fehlen darf, der hauptsächlich darauf ausgelegt ist, viel Geld damit zu machen. Ich hatte leider nur etwas das Gefühl, den gleichen Film schon hunderte Male gesehen zu haben, da meiner Meinung nach fast alle erfolgreichen Kinderfilme sehr ähnlich aufgebaut sind. Ein Bösewicht, Magie, Familienprobleme, Streit und Versöhnung, niedliche Stimmen, Zeitdruck, ganz viel bunte Farbe und Leute, die anfangs echt fies sind, aber dann am Ende eigentlich doch gut werden. Trotzdem finde ich den Film süß. Und die Stimmen der SynchronsprecherInnen Lisa Marie Koroll und Jella Hase haben gut zu den jeweiligen Charakteren gepasst. Ich würde den Film so circa ab 7 bis 8 Jahren empfehlen. Leider saßen mit mir im Kino einige viel zu kleine Kinder, die dann natürlich auch mal ab und zu angefangen haben zu weinen. Grüße gehen raus an die Eltern der Kinder. Einen schönen Tag euch noch. Wenn ich den Film von 1 bis 10 bewerten sollte, würde ich circa 3 Punkte geben. Es gibt definitiv Filme, die viel schlechter sind, aber auch unglaublich viele Filme, die einfach 1000-mal besser sind. Aber jetzt wollt ihr bestimmt wissen, was Lisa Marie Koroll selbst über ihren eigenen Film denkt. Sie hatte ja, wie eben schon erwähnt, die Hauptrolle gesprochen. Das dürft ihr jetzt sogar mit euren eigenen Ohren hören. Nämlich in einem Interview, das wir für euch mit ihr geführt haben. Also, los geht's!
Ich bin Tara.
Ich bin Emilia.
Und ich bin Annalou.
Und wir interviewen jetzt Lisa Marie Koroll.
Was ist für dich die wichtigste Message in dem Film?
Die Natur zu schützen und die Natur zu genießen. Fühlst du dich auf dem Land oder in der Stadt wohler?
Ich lebe sehr gerne in der Stadt, aber ich brauche auf jeden Fall auch den Wald und die Natur.
Hättest du manchmal auch gerne eine kleine Chaosfee an deiner Seite?
Ich hätte auf jeden Fall gerne eine Fee an meiner Seite, ja.
Was ist der Unterschied zwischen Synchronsprechen und vor der Kamera stehen? Ist es leichter oder schwieriger?
Ich finde, das kann man gar nicht so dolle miteinander vergleichen. Also für mich ist Schauspieler ein bisschen schwieriger. Synchronsprechen macht aber zum Beispiel, also zumindest für diesen Kinderfilm jetzt, hat das einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Wie fühlt es sich an, in einem Film seine eigene Stimme zu hören?
Das ist ganz lustig, weil manchmal habe ich auch vergessen, dass das meine eigene Stimme ist.
Was war der lustigste Versprecher, den du bei der Synchronarbeit gemacht hast?
Ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, an was für ein genaues Wort, aber es war auf jeden Fall sehr lustig, diese ganzen Klettergeräusche aufzunehmen.
Wie viele Pflanzen hast du zu Hause und wie kümmerst du dich um sie?
Ich habe ganz, ganz viele Topfpflanzen zu Hause und ich habe auf den Fensterbrettern auch noch Pflanzen und ich versuche einfach, die regelmäßig zu gießen und auch nicht zu übergießen.
Wie fühlt es sich an, berühmt zu sein und woran merkt man das, also wenn du zum Beispiel rausgehst auf die Straße oder so?
Also ich merke das immer, wenn ein Film gerade neu rausgekommen ist, dass ich dann öfter erkannt werde auf der Straße. Und das ist manchmal ganz schön und manchmal ist es aber auch ein bisschen anstrengend.
Maxi setzt sich in dem Film ja sehr stark für diesen Baum ein. Gab es bei dir irgendwann im Leben auch mal was, für das du dich so stark eingesetzt hast, wie Maxi für den Baum?
Also ich bin auch mit viel Garten aufgewachsen und mit vielen Haustieren und mir war eigentlich immer wichtig, dass es unseren Haustieren gut geht und dass wir auch, als wir umgezogen sind, dass ich wusste, dass die weiterhin ein tolles Zuhause haben.
Vielen Dank, dass du dir für das Interview Zeit genommen hast. Uns hat es sehr gefreut.
Das war ja spannend, was wir hier nochmal von Lisa Marie Koroll gehört haben.
Fand ich auch. Und jetzt hört ihr
Musik aus dem Film Meine Chaosfee und ich.
Und zwar Nadine 7, Dein Licht wird scheinen.
Viel Spaß!
Das war das Lied Dein Licht wird scheinen von Nadine 7.
Svea, kennst du eigentlich Albert Wiederspiel?
Nicht wirklich. Das ist doch der, dem das Filmfest gehört, oder?
Nicht so ganz. Er ist der Chef vom Filmfest Hamburg. Malu, Elio und Paula haben ein Interview geführt, wo sie ihn unter anderem nach dem alten Festivalzelt gefragt haben.
Was für ein Zelt?
Das ist ein weißes, großes Zelt, das vor dem Abaton stand. Da haben wir früher Interviews geführt, unsere Blogbeiträge und Moderation geschrieben und natürlich auch die Live-Sendung vor Publikum gemacht. Das war immer sehr cool.
Ah, das klingt echt cool. Jetzt will ich wirklich die Antworten von Albert Wiederspiel hören. Also, jetzt kommt das Interview mit dem Chef vom Filmfest Hamburg.
Hallo, wir sind Elio,
Malu
und Paula.
Vor uns sitzt gerade der Leiter vom großen Filmfest Hamburg, Albert Wiederspiel. Moin.
Hallo, ich grüße euch.
Willkommen direkt zur ersten Frage. 2020, als Corona noch am Anfang war, hast du gesagt, die vollen Kinos fehlen dir total. Wie fühlt es sich an nach so langer Zeit, dass die Kinos jetzt wieder voll sind?
Das ist wirklich, wirklich schön. Also ich habe diese halbleere Kinos, das war so überhaupt nicht meins. Und ich fand, das hatte so ein trauriges Aussehen. Und jetzt, also ich finde ja Kino richtig, richtig toll, wenn alle Sitze belegt sind und man so fast Schulter an Schulter sitzt. Vielleicht ist es nicht ganz Corona-konform, aber dafür sieht es wirklich viel besser aus.
Welche waren deine Lieblingsfilme dieses Jahr beim Erwachsenenfilmfest und beim Kinder- und Jugendfilmfest und warum?
Also beim Kinder- und Jugendfilmfest fand ich Stop Zemlya, das war der ukrainische Film. Dann haben wir bei Kinderfilmfest und auch beim Molodist-Filmfest, wir haben ja zwei Filmfestivals parallel gemacht, gezeigt, ich fand das ganz toll, einen Film aus Ukraine zu sehen, der nicht vom Krieg gezeichnet ist. Ihr wisst ja alle, es gibt ja Krieg in Ukraine, aber das war ein Film aus Ukraine ohne Krieg. Und bei Erwachsenen freue ich mich sehr, da haben wir einen Abschlussfilm, der heißt Der blaue Kaftan aus Marokko. Den finde ich ganz herrlich, auch weil es ganz selten ist, dass man Filme aus Marokko sieht. Das ist ein seltenes Filmland.
Das Filmfest gibt es ja schon seit 30 Jahren und das Michel schon seit 20 Jahren. Und auch wir Michel Movie Kids gibt es schon seit 14 Jahren. Was hat sich über die vielen Jahre beim Filmfest verändert?
Also ich finde, wir sind größer geworden, sowohl das große Filmfest wie auch Michel. Wir sind deutlich gewachsen und es ist schon sehr lustig, dass Michel ist ja 20 Jahre alt geworden und das heißt, dass die am Anfang dabei waren, die sind heute erwachsen und die sind heute im Erwachsenenkino. Also es gibt so einen richtigen Generationswechsel und die Michel sind erwachsen geworden und es kommen neue Michel-Kinder nach. Und das macht mir viel Freude, also das bereitet mir wirklich sehr viel Freude vor. Und aber wie gesagt, wir sind vor allem größer geworden, sichtbarer und in der Stadt noch präsenter als früher.
Wie würdest du das Michel Kinder- und Jugendfilmfest jemanden beschreiben, der es nicht kennt?
Ich würde beschreiben, dass es ein Film, das ist ein Filmfest von Kindern, aber für Kinder und von Kindern gemacht. Das ist, finde ich, das Tollste, dass wir, die Kinder moderieren ja die Filme, die Kinder beurteilen die Filme. Also es ist richtig, ja, die Erwachsenen mischen mit im Hintergrund, aber de facto ist das ganze Michel-Filmfest von den Kindern gemacht.
Gab es ein Thema, was es noch nie beim Filmfest gab, aber du dir wünschen würdest?
Es ist so lustig, wir haben ja diese Corona-Pandemie seit mehreren Jahren, aber de facto, das ist wirklich komisch, es gibt überhaupt keine Filme zu dem Thema Corona-Pandemie. Vielleicht ist es so, dass die Leute das noch gar nicht sehen wollen, weil wir mittendrin stecken, oder vielleicht kommen sie erst, weil es ist ja so, Filme dauern lange in der Produktion und das kann sein, dass das Thema letztes Jahr aufgegriffen worden ist, aber die Filme dazu kommen erst nächstes Jahr oder das nächste Jahr, aber im Moment haben wir in der Tat keine Filme zu Corona.
Was ist dein größter Wunsch fürs Filmfest?
Dass immer mehr Zuschauer kommen und vor allem, dass immer mehr Kinder kommen, weil ihr seid ja die Zuschauer von morgen. Also am wichtigsten ist es wirklich, dass ihr dabei seid und dass ihr dabei bleibt, auch in den nächsten Jahren.
Was findest du daran gut, dass nicht die Erwachsenen die Kinderfilme bewerten und von ihnen berichten, sondern wir Kinder selbst?
Finde ich extrem wichtig, weil irgendwie, was haben wir zu melden bei den Kinderfilmen? Das ist doch euer Geschäft und nicht unser. Insofern, das war mir von Anfang an klar, dass ich da keine erwachsene Jury, also irgendwelche Erwachsene, die irgendwas Kluges über die Filme sagen, das finde ich nicht gut. Insofern, nee, das Wichtige ist, die Kinder beurteilen, die Kinder präsentieren, es ist alles in eurer Regie.
Okay, danke. Also uns macht das auch jedes Jahr echt wieder richtig, richtig viel Spaß. Vor allem, daran kann ich mich noch daran erinnern, 2019 war ich dabei und da war hier das schöne weiße Zelt. Ja, warum ist das denn eigentlich nicht mehr da?
Das Zelt war kompliziert. Unter anderem ist es nicht mehr da, weil, wie ihr seht, der Salienteplatz ist umgestaltet worden. Der Platz ist neu bebaut und jetzt passt ja kaum ein Zelt drauf. Aber ich vermisse das auch ein bisschen. Vor allem für Michel war es schön, weil ihr in Abaton seid und dann hattet ihr ein Zelt davor. Man soll nie aufgeben, vielleicht kommt es wieder.
Danke für das Interview.
Alles gut, ja.
Emilia, weißt du noch, als wir Albert früher immer im großen Festivalzelt interviewt haben?
Oh ja, das waren noch schöne alte Zeiten. In dem Zelt haben wir uns immer getroffen, Interviews geführt und sogar eine Live-Radiosendung gemacht, bei der man uns zuschauen konnte.
Um das Zelt sind wir während des Michel-Filmfestes quasi obdachlos. Zum Glück hatte der Besitzer der Ponybar Mitleid mit uns. Die Ponybar ist direkt neben dem Abaton-Kino und dort durften wir uns treffen, um unsere Filmkritiken zu schreiben.
Am liebsten hätten wir aber unser Zelt wieder zurück. Und deshalb haben wir eine kleine Protestgruppe gegründet, bei der wir das Zelt wiederholen wollten. Was ihr aber eben nicht gehört habt in dem Interview, war, dass es noch eine Geldübergabe gab.
Oha, das klingt ja richtig kriminell.
Nein, das war nicht so, wie du denkst. Es ging dabei um das Spendengeld, das wir gesammelt haben.
Ach stimmt ja. Du bist ja gemeinsam mit Malu, Hani und Paula losgegangen, um Spenden für das Zelt zu sammeln.
Genau, und rate mal, wie viel wir eingesammelt haben.
I don't know, vielleicht so 5 oder 10 Euro?
Nope, da liegst du komplett falsch. Tatsächlich haben wir 65,48 € gesammelt.
Was? Das ist ja krass.
Weißt du, wie Albert reagiert hat, als wir ihm das Geld geben wollten?
Woher soll ich das denn wissen?
Weil wir die Moderation vorhin schon geschrieben haben vielleicht?
Ah, das stimmt, da habe ich wohl nicht ganz aufgepasst. Ich war da die ganze Zeit am Handy und habe Insta geschaut.
Naja, unser Publikum weiß es ja auch noch nicht. Jedenfalls wollte er das Geld nicht annehmen. Und nach einem einigen Hin und Her hat er das Geld dann zwar angenommen, aber dafür hat uns sein Ehemann 50 Euro, hat er uns seinem Ehemann 50 Euro für uns abgequatscht, damit wir uns alle ein Eis holen können damit.
Wow, da freue ich mich ja mal so richtig. Hast du auch etwas so dolle gefreut?
Ja, zum Beispiel auf den ukrainischen Film Stopp Semilia, den Albert Wiederspiel vorhin auch im Interview erwähnt hat. Ich habe sogar eine Filmkritik über diesen Film geschrieben.
Echt? Das ist ja cool. Dann hau doch mal raus.
Wow. Als wir aus dem Film Stopp Semilia rausgekommen sind, haben meine Hände immer noch ein wenig gezittert. Der Film kann einen schon echt sehr stark mitnehmen. In dem Film geht es um 3 beste Freunde. Mascha, Jana und Sena. Das Publikum bekommt einen sehr persönlichen Einblick in das Leben der 3 Jugendlichen. Die eigentliche Geschichte, eine unerwiderte Liebe, rückt dabei meiner Meinung nach sogar etwas in den Hintergrund. Tatsächlich hat mich das aber überhaupt nicht gestört. Teilweise sind die Einblicke in die Gefühle der Charaktere so intensiv, dass ich ganz vergessen habe, dass ich den Film eigentlich nur von außen betrachte. Es hat sich sogar mehr so angefühlt, als würde ich die Geschichte direkt aus den Augen der Charaktere betrachten, die gleichen Dinge fühlen und dasselbe denken. Außerdem sind die SchauspielerInnen echt unglaublich gut. Generell ist der Film sehr künstlerisch gestaltet. Schöne Aufnahmen, schöne Leute, schöne Musik und so weiter. Ich habe den Film gemeinsam mit einer Freundin von mir, Uljana, angeschaut. Uljana ist vor einem halben Jahr wegen dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland gezogen. Und jetzt geht sie in meine Klasse. Während des Films war ich echt froh, neben ihr zu sitzen. Nicht nur, weil ich dadurch jemanden hatte, um bei spannenden Stellen Händchen zu halten, sondern vor allem, weil ich nebenbei noch mit ihr sprechen konnte. Dabei habe ich so einige spannende Sachen über die ukrainische Kultur erfahren, mit denen ich den Film nun aus einem ganz anderen Licht betrachten kann. Zum Beispiel habe ich von ihr erfahren, dass der Titel Stopp Semilia nicht nur Stopp und irgendein Name bedeutet, sondern dass Stopp Semilla in der Ukraine ein sehr bekanntes Spiel ist, das dort eigentlich jedes Kind kennt. Das Einzige, was mir bei dem Film ein bisschen gefehlt hätte, wäre eine Triggerwarnung zu Beginn des Films gewesen. Weil, Vorsicht, das ist jetzt meine Triggerwarnung. Okay, du bist immer noch hier? Okay, im Film wird halt unter anderem das Thema Selbstverletzung angesprochen. Naja, wobei, angesprochen ist wohl etwas untertrieben. Es wird halt in Nahaufnahme eine Szene gezeigt, in der sich einer der Charaktere mit einer Rasierklinge ritzt. Ich finde, ohne das Publikum vorher zu warnen, ist es echt nicht okay, die solche Szenen zu zeigen. Vor allem, da der Film schon ab 12 Jahren freigegeben wurde. Alles in allem finde ich den Film aber unglaublich gut. Uljana und ich haben sogar überlegt, der Regisseurin einen Brief zu schreiben und um eine Fortsetzung zu bitten. Ich finde, dass wir eigentlich echt gute Ideen für den nächsten Teil hätten. Leider hat uns die Regisseurin in dem Interview, Katjana Gondastai, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, das wir im Anschluss noch geführt haben, nicht so viel Hoffnung auf einen nächsten Teil gemacht. Aber dafür hat sie voll viele andere spannende Dinge erzählt. Also, ihr könnt das jetzt gerne hören.
Movie Kids und wir interviewen jetzt Katharina, die Regisseurin von dem Film Stopp Simlea.
Hello to everybody. So, yeah.
Wie geht es dir jetzt gerade? Wie war die Anreise und bist du gut angekommen?
Yeah, so the way from Ukraine to Europe is really hard now because we don't have
any planes. Mir geht's so relativ gut. Die Anreise war eigentlich recht schwierig, weil man braucht mehr als 35 Stunden, um hier zu kommen. Aber ich mag und ich würde gerne auch trotzdem in der Ukraine wohnen, weil da wohnen auch die Menschen, die ich liebe und die mich auch verstehen können, die diesen Kontext von dem Krieg auch verstehen können. Und es ist mir super wichtig, da zu sein.
I feel myself, you know, among people that have a lot of context and know and understand and know everything that is happening there. And I'm happy to be at home.
Wie ist es, einen Film zu drehen, wenn man merkt, wie sich die Lage im eigenen Land schon zunehmend anspannt? Und wie war das mit der Ausstrahlung von dem Film?
Actually, we had the war for 8 years now.
Ja, also eigentlich Krieg ist schon von 2014. Also schon 8 Jahren in der Ukraine und deswegen, die Filme sollen ja auch trotzdem gedreht werden und gezeigt werden. Und ja, der Krieg war damals also mehr in der Osten von der Ukraine. Ja, vielleicht deswegen haben wir es ein bisschen anderes wahrgenommen als nach 24. Februar, wenn wir jetzt den Krieg in der ganzen Ukraine haben. Und es ist jetzt unglaublich wichtig und damals war es auch genauso wichtig, unsere Kultur weiter zu verbreiten, einfach zu zeigen, wer wir sind, was wir machen können, was uns ausmacht, ja, damit mehr Leute irgendwie unsere Kultur kennenlernen können und uns besser verstehen können.
Was würdest du dir für deinen Film wünschen?
You know, I'm a first-time director, so this is the first full-length film for me. So I can't say that I had
ja, eigentlich, das war so den ersten richtigen Film für mich und ich würde sagen, dass ich hatte nicht so viele Erwartungen. Meine Erwartung war nur, diesen Film zu zeigen, damit viele Menschen das auch sehen können und einfach kommen können, um Film anzugucken und die auch dann mögen. Und ja, es ist immer wichtig und das war auch für mich wichtig, weil das war mein erster Film einfach.
I felt.
Der Film hat ja einen gläsernen Bären gewonnen. Wie können wir uns das vorstellen und wofür steht er?
Eigentlich,
das war mein Traum, so meinen Film auf Berlinale zu zeigen. Und ich habe überhaupt nicht erwartet, dass ich da eingeladen wurde. Ich liebe den Filmfestival. Aber dieses Jahr, also 2021 war das, das war komplett online gemacht und ich konnte dahin nicht gehen. Aber eigentlich habe ich nichts erwartet. Also für mich einfach die Teilnahme an diesem Festival war schon ein Preis.
Basieren Sachen aus dem Film auf eigenen Erfahrungen von dir?
Im Film waren eigentlich sehr viele Sachen aus meinem eigenen Leben. Mir war bekannt die Beziehung mit den Eltern, auch diese Szene, wo die Freunde sich so den Haut geschnitten haben. Dann auch diese Szene, wo Mascha und Sascha zusammen getanzt haben. Da hatte ich auch selber erlebt, ich mochte einen Junge in der Schule und da habe ich ihn bei einer Party so zum Tanzen eingeladen und ja, anscheinend, er mochte mich nicht. Und auch diesen Blatt, den man dann gesehen hat auf dem Fenster, das hatte ich noch in der Schule gemacht, wenn ich dann in 10. Klasse war. Das war in einem Raum, wo ich ukrainische Literatur hatte.
Okay, das war's auch schon. Vielen Dank für das tolle Interview und auch danke für Mila wegen dem Übersetzen.
Vielen Dank, dass Sie das Interview gemacht haben. Das ist eine große Ehre.
Vielen Dank, Emilia, für das tolle Interview und die Filmkritik von dir. Leider habe ich den Film nicht so sehr verstanden, weil der Film ukrainisch war und es nur deutsche Untertitel gab. Das war der einzige Film, wo es keine Einsprache gab und der aus einem anderen Land kam. Aber er ist gar nicht so einfach, so schnell zu lesen. Aber dank Emilias Beiträgen habe ich einen besseren Eindruck bekommen. Leider hat Emilia keinen Beitrag für den Song One Dance von Drake geschrieben, denn Rap-Songs sind ja auch oft schwer zu verstehen. Mal sehen, ob wir auch ohne Emilias Hilfe etwas zum Text verstehen können. Also Ton ab!
Wir sind die Pfefferkörner!
Und ihr hört die Michel Movie Kids auf Tide Radio.
Michel Movie Kids! Und Action!
Hey Paula, du hast doch die Pfefferkörner interviewt. Wie hat sich das angefühlt?
Ich war sehr aufgeregt, weil das erlebt man ja nicht alle Tage, dass man die Pfefferkörner interviewen darf.
Ich habe mich sehr darauf gefreut und es war echt cool.
Boah, krass, echt cool. Ich habe ja auch bei eurem Interview zugeguckt. Ich glaube, es muss echt Spaß machen, ein Pfefferkorn zu sein.
Glaube ich auch.
Du als Pfefferkörner-Fan, wie haben dir denn eigentlich die neuen Folgen gefallen?
Sehr gut. Und genau das haben Hanni und Adrian auch das Publikum nach der Vorstellung gefragt.
Ob sie genauso begeistert sind wie du, das hören wir jetzt in unserer Umfrage.
Wie haben euch die zwei Folgen gefallen?
Sehr gut.
Also ich fand beide Folgen echt gut gespielt. Ich finde, also in dem Alter mit 10, 12 Jahren machen die Kinder das echt toll.
Sehr gut.
Sehr gut.
Ich fand es total cool.
Sehr spannend, sehr aufregend, sehr unterhaltsam.
Was war eure Lieblingsfolge?
Also ich fand eigentlich beide richtig cool. Also alles eigentlich.
Ich fand die zweite Folge total cool.
Ich fand die Kakaokrake richtig gut.
Die erste,
wo die ganzen Neuen zu alles zusammenkommen.
Naja, es wurden ja nur zwei ausgestrahlt und ich fand die erste ganz gut.
Ja, okay, das war von uns beiden vom Abaton-Kino, Hanni und...
Ich bin Adrian und ja, das waren wir zwei. Bleibt dran bei Tide Radio.
So, das war die Umfrage und nun kommen wir zu deinem Interview mit den neuen Pfefferkörner-Folgen, Paula. Bist du jetzt immer noch so aufgeregt?
Jetzt zum Glück nicht mehr, aber ich bin gespannt, wie sich das Interview im Radio anhört.
Oh ja, ich auch. Und jetzt Ton ab!
Herzlich willkommen, wir sind die Michi Movie Kids und wir haben hier großen Besuch neben uns sitzen, die Pfefferkörner. Könnt ihr euch einmal vorstellen?
Ich bin Charlotte Fahadi.
Ich bin Melody Bärwein.
Ich bin Sophia Grande.
Ich bin Mats Mugele.
Ich bin Jan Friedrichsen.
Bei den Pfefferkörnern spielt doch ein Hund mit. Wie war es für euch, mit einem Tier zu drehen?
Ich fand den Hund Bobby ganz, ganz toll. Er war super süß, man konnte gut mit dem spielen, aber man durfte ihn natürlich auch nicht zu sehr ablenken. Zum Beispiel habe ich auch lange gebraucht für die Szene, wo er mir diesen Zettel geben sollte. Aber es ist auf jeden Fall richtig cool, mit dem Hund zu spielen.
Das war halt auch an einer Szene so, dass Bobby halt mir nicht gefolgt ist. Und da mussten wir so ein Leckerli in eine Tüte hinpacken, wo er halt dran schnuppern soll. Und das war halt auch sehr nervig, weil wir halt das auch sehr oft wiederholen mussten. Aber es war sehr cool.
Also mit Tieren zu drehen generell ist ziemlich anstrengend manchmal. Aber es macht sehr Spaß, vor allem wenn dann die Kamera aus ist, kannst du mit dem kuscheln und das ist cool.
Welche Szene musste am öftesten gedreht werden?
Also ich glaube, eine Szene, die oft gedreht wurde mit mir, war zum Beispiel die, wo ich meinen Rucksack mitnehmen musste und Peppa mir meinen Schlafsack geklaut hatte. Ich habe immer meinen Rucksack vergessen und ich glaube, dafür haben wir irgendwie 10 oder 12 Takes gebraucht. Das hat auf jeden Fall lang gebraucht.
Die Takes, die wir am öftesten gedreht haben, ist mit Bobby, weil er hat halt öfters nicht gehört und dann war es halt auch sehr wuselig.
Also ich glaube, wo wir uns umarmen mussten, da haben wir auch schon echt gelacht. Das war auch ein bisschen komisch.
Lange Szenen sind meistens die, wo wir viele Takes brauchen, wo viel geredet wird, aber auch halt viel gemacht werden muss. Und wenn dann halt was vergessen wird, wird es entweder reingerufen oder wird abgebrochen, dann muss wieder alles auf Anfang, dann fällt mal ein Licht aus oder so und dann muss halt alles wieder von vorne gemacht werden und das ist ziemlich mühsam. Ich glaube, meine längste Szene war so 11 Takes vielleicht.
Meine längste Szene war die Szene, in der ich das Licht ausgeschaltet habe, also diesen gesamten Strom, damit eben Frau Petersen nicht aus der Garage rauskommen konnte, weil ich immer diesen hier gemacht habe mit meinem Finger. Ich habe mit meinem Finger auf irgendwas gezeigt und das sollte ich nicht machen. Und ich glaube, da haben wir auch um die 20 Takes oder so gebraucht, weil ich immer das hier gemacht habe.
Was fandet ihr am Dreh nicht so gut und was doch?
Ich habe mir am ersten Drehtag einmal die komplette Apfelschorle über mein Kostüm gekippt. Danach durfte ich auch nur noch trinken, so mit Essenshemd und so, also meistens. Sonst hat es mir einmal eigentlich immer richtig viel Spaß beim Set gemacht, also am Set.
Also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, aber was halt nicht so toll war, wie schon Charlotte gesagt hat, dass wir halt immer Essenshemden tragen mussten. Und ich fand es halt jetzt nicht so blöd, aber es war halt schon ein bisschen nervig.
Das Blöde war, wenn es so kalt ist, dann friert man so ein und dann hat man zum Beispiel ein T-Shirt an. Wow. Oh.
Wenn es kalt ist, dann bekommen wir immer so Wärmeunterwäsche. Und da komme ich überhaupt nicht klar mit, weil mich das einfach triggert, die anzuziehen und wieder auszuziehen. Ansonsten ist aber alles mega cool am Set. Also auch wenn du da ankommst, du wirst so begrüßt, keine Ahnung, als hättest du so Geburtstag oder so, hey, wie geht's dir, oh mein Gott, da bist du ja und so. Das ist einfach, ja, nice.
Vielen Dank, dass euch Zeit für das Interview genommen hat. Uns hat es sehr Spaß gemacht, euch zu interviewen.
Nerven, wenn wir hier im Studio Winterunterwäsche tragen müssten. Und wie würdest du das finden, Sarah?
Wenn die Unterwäsche unbequem ist, dann würde es mich auch nerven. Annalou, hast du früher eigentlich auch immer Detektiv gespielt? Naja, die Pfefferkörner machen das ja professionell, aber trotzdem.
Ja, ich habe sehr oft Detektiv gespielt und spiele es auch heute noch. Ich spioniere auch gern mal. Die Sängerin vom nächsten Lied war auch einmal ein Pfefferkorn. Wusstest du das?
Nein, tatsächlich nicht. Aber spannend, was alles aus einem Pfefferkorn werden kann.
Was ist eigentlich der nächste Song?
Wapery Lele von Nina Schuber. Sie war 2008 bei den Pfefferkörnern. Jetzt könnt ihr in den Song reinhören, der übrigens über 38 Millionen Mal auf Spotify gestreamt wurde. Und jetzt Song ab!
Michel Movie Kids! Wir sind die Michel Movie Kids und berichten live über das Kinder- und Jugendfilmfest in Hamburg. Wir stellen euch brandneue Kinderfilme vor.
Die Filme sind
lustig,
traurig,
doof,
genial,
spannend,
gruselig
und unterhaltsam.
Und natürlich cool.
Michel Movies
auf Titel 96.0
und Action.
Hallo, wir sind Svea und Frieda von den Michel Movie Kids.
Und wir senden heute live aus der Motte.
Die letzten Tage waren wir auf dem Michel Kinder- und Jugendfilmfest.
Da haben wir unter anderem den Film Kein Krach unter meinem Dach geschaut. Wie hat dir der Film gefallen, Frieda?
Mir hat der Film sehr gut gefallen, denn ich fand es cool, dass es um Familienstress ging. Ihr werdet aber gleich merken, dass die Michel Movie Kids sich bei solchen Fragen nicht immer einig sind. Willst du nochmal erzählen, worum es genau in dem Film ging?
Nein, sonst würde ich Theo ja die Arbeit wegnehmen, denn der erzählt euch jetzt mehr über den Inhalt von Kein Krach unter meinem Dach.
Danke, Svea. Gut, dass du mir meine Arbeit nicht abnimmst. In dem Film Kein Krach unter meinem Dach aus Kanada, Entschuldigung, wenn ich den Namen jetzt nicht richtig ausspreche, von Sandrine Brodeur des Regisseurs geht es um ein Mädchen. Achso. Geht es um ein Mädchen, das will, dass sich ihre Eltern trennen, weil sie sich die ganze Zeit streiten. Justine ist am Abschluss der 6. Klasse und ist sehr genervt davon, dass sich ihre Eltern wegen jeder Kleinigkeit streiten. Also kommt sie auf die Idee, dass sich ihre Eltern trennen sollten. Aber das wollen die Eltern nicht und streiten immer weiter. Also hat Justine die Idee, die Sache selber in die Hand zu nehmen. Sie holt sich ihre besten Freunde Theo und Claudia dazu. Und sie alle zusammen schwänzen die Schule, weil sie in einer Kanzlei für Scheidungsrechte eine Scheidung der Eltern einreichen wollen. Weil das nicht klappt, wollen die drei bei dem Talentewettbewerb der Schule ein eigenes Kindergericht abhalten, bei dem die Eltern von Justine verklagt werden. Sie nehmen sich noch ein paar Jugendliche zu Hilfe. Weil Justine herausfindet, dass eine Freundin von ihr sie ausspioniert, will sie das ganze Projekt abbrechen. Als ich aus dem Kino rausgekommen bin, war ich erstmal sehr sprachlos. Ich fand den Film sehr, sehr gut. Aber ich habe mich gefragt, warum sie so ein ernstes Thema genommen haben. Und weil der Film ab 10 Jahren empfohlen war, habe ich gedacht, dass es nicht um so ein sensibles Thema geht. Aber was Tara von dem Film gehalten hat, hört ihr jetzt.
Boah, ich war gerade im Film Kein Krach unter meinem Dach und habe mich echt gelangweilt. Im Film geht es um ein Mädchen namens Justine. Sie nervt es, dass sich ihre Eltern ständig streiten. Justine findet einfach keine Ruhe. Ihre Freunde Theo und Claudia helfen ihr, ein Theaterstück aufzuführen, das eigentlich ein richtiger Gerichtsprozess sein soll. Ich denke, es gab so viele Wendepunkte, die im Film nicht erklärt wurden. Da habe ich es gar nicht gecheckt, was eigentlich gerade das Thema war. Ich war total gelangweilt, da es meiner Meinung nach keinen Höhepunkt gab. Etwas Positives gab es auch im Film. Die Endszene, als sie das Theaterstück vorgeführt haben, fand ich dann doch ganz cool. Es war ganz lustig, als Justines Eltern auf die Bühne kamen und sich auf die Anklagebank setzen mussten. Die Hauptdarstellerin hatte schon ein paar Erfahrungen im Schauspielern. Deshalb konnte sie so gut das Weinen faken. Die Abstimmung ist ganz anders ausgefallen, als ich dachte. Es gab mehr positive als negative Ergebnisse. Ich ging mit Verwirrung aus dem Kinosaal. Wenn ihr euch selbst eine Meinung zum Film bilden wollt, dann müsst ihr eine Reise nach Kanada machen, denn in Deutschland läuft er bisher nicht in den Kinos.
Ich kann mich jetzt wieder richtig daran erinnern, wie der Film war. Und ich hoffe, dass ihr jetzt auch einen Eindruck bekommen habt. Jetzt wissen wir auch, warum Frieda vorhin meinte, dass die Michel Movie Kids sich nicht immer einer Meinung sind.
Genau, Tara fand den Film Kein Krach unter meinem Dach nicht so gut und Theo schon. Da sieht man mal, dass die Menschen total unterschiedliche Geschmäcker haben können.
Das ist ja nicht nur bei Filmen so, sondern auch bei Klamotten. In dem Film Kein Krach unter meinem Dach haben die Klamotten voll gut zu den Charakteren gepasst.
Bei diesem Kostüm hat sich ja auch jemand richtig Gedanken gemacht. Svea und ich haben genau diese Person interviewt.
Richtig. Das war nämlich die Kostümdesignerin von Kein Krach unter meinem Dach, Manon Brodeur. Dieses Interview kommt jetzt.
Hallo, wir sind Frieda
und Svea.
Wir kommen gerade aus dem Film Kein Krach unter meinem Dach und wir interviewen jetzt
Manon Brodeur.
Das ist die Kostümdesignerin von Kein Krach unter meinem Dach.
Hallo, Frau Brodeur.
Bonjour.
Hallo, liebe Interviewer von den Michel Movie Kids.
Wie denken Sie sich die Klamotten zu einem Charakter aus? Worauf achten Sie dabei?
Dans un premier temps, je lis le scénario.
Also zuerst lese ich den Szenario, nehme jeden Charakter auseinander und gucke, was sind so seine speziellen Züge. Und zum Beispiel für Guillaume, dass es ein bisschen so der Große ist, der ein bisschen die anderen hänselt. Und danach rede ich mit dem Regisseurin und gucke, ob das mit ihr passt.
Et dans ce film-là, étant donné que c'était des ados, je voulais être à jour, donc je suis.
Und danach bin ich mit Jugendlichen in dem Alter von 10 und 16 Jahren, bin ich mit denen reden gegangen und habe denen gefragt, zum Beispiel, wie die sehen, ob Justine eher die sportlichere ist oder wie sich Ernestine, die eher schüchtern ist, wie sie sich anziehen würde und so weiter.
En parlant avec des jeunes, je leur demandais, vous, comment vous les voyez, comment ils pourraient s'habiller, puis ils m'ont donné plein d'idées.
Und danach haben wir mit der Regisseurin auch eine Farbeauswahl, wie das zum Dekor passen würde. Und auch ein Beispiel wäre das Gericht von den Kindern, dass es aussieht, als wäre es von den Kindern gemacht und dass es nicht gekaufte Sachen sind. Zum Beispiel, wir haben es selber angemalt, selber Kartons genommen und das Dekor daraus zu machen.
Es war alles du Papier, es war du Bricolage. Wir wollten nicht, dass es Dinge gekauft werden.
Wie wird man Kostümdesignerin?
Also nach dem Abitur habe ich Kostüm studiert, habe danach noch die Theater AG besucht während dem Studium und noch dazu bin ich von Theater zu Theater gekommen und dadurch auch Kostümdesignerin geworden.
J'étais bien à l'aise dans le costume, c'est ce que je préférais.
Gibt oder gab es Uneinigkeiten bei den Klamotten?
Vor dem Dreh gab es eine Anprobe mit den Schauspielerinnen und vor der Anprobe habe ich die Klamotten selber ausgesucht und während der Anprobe gab es dann so manchmal andere Wünsche und die wurden dann gewährleistet und manche wollten das, manche wollten anderes und danach haben wir versucht, uns auf ein paar Klamotten zu einigen.
Was passiert mit den Klamotten nach dem Film?
Also es war eine sehr große Überraschung, dass der Producer alle Klamotten, Skateboards, Rucksäcke den Schauspielern geschenkt hat und sie sind dann alle sehr glücklich mit denen nach Hause gegangen.
In dem Film wird ja ein Theaterstück von den Kindern aufgeführt. Haben die auch dafür die Klamotten gemacht?
Oui, ça c'est toutes nous qui les avons fait, qui les ont bricolé. On avait quelqu'un qui faisait du bricolage.
Also ja, das haben wir auch selber gemacht. Also zum Beispiel von den Kindern, die die Anwälte gespielt haben, die Papierstücke und die Klamotten wurden auch von mir selber gemacht. Und man sieht in ein paar Szenen so Kinder mit Autokostüm oder Fischkostüm rumlaufen. Die habe ich auch selber gemacht und haben wir auch selber angemalt und so weiter.
Ça, c'était toutes des maquettes que j'ai faites sur papier. C'était nous qui avons fait tout ça.
Danke für Ihr Interview und schönen Tag noch.
Danke an euch. Es war ein sehr schönes Interview und auch ein paar gute Fragen dabei.
Das war ein Interview mit der Kostümdesignerin von Kein Krach unter meinem Dach. Und jetzt kommt ein Lied von der leckersten Süßigkeit der Welt. Schokolade von Deine Freunde.
Yeah. Jetzt habe ich richtig Hunger. Das war das Lied Schokolade von Deine Freunde.
Wir sind Matti und Ilio und waren beide nicht in dem Film, den wir jetzt ankündigen dürfen. Deswegen direkt eine Frage. Woran denkst du spontan bei dem Filmtitel Die Großsuche nach der Himalaya-Blume?
Also ich würde da spontan ganz trocken an jemanden denken, der eine Blume im Himalaya-Gebirge sucht. Aber wer ist Yuku?
Ganz so einfach, wie du es dir vorstellst, ist wohl doch nicht. Ich habe mal den Text von Niklas reingelesen.
da ist das ganz gut zusammengefasst. Das klingt interessant. Da Niklas heute leider nicht da sein kann, viele Grüße, Niklas, wird Felix euch die Inhaltsangabe vorlesen. Viel Spaß.
Ja, genau. Also jetzt lese ich euch die Inhaltsangabe von meinem Bruder Niklas vor, der heute leider krank ist. Ich grüße ihn auch noch einmal kurz. Also, er war in dem Film, in dem Animationsfilm Yukus Suche nach der Himalaya-Blume. In dem Film geht es um eine Maus namens Yuku, deren Oma krank ist und bald vom blinden Maulwurf ins Erdreich geführt werden soll. Ihre Oma hat früher immer Geschichten erzählt, zu denen Yuku Ukulele gespielt hat. In einer Geschichte geht es um eine Himalaya-Blume. Als es der Oma schlecht geht, will Yuku ihr helfen, indem sie die Blume findet und sie ihr bringt. Auf ihrer Reise hilft ihre Musik, neue Freunde zu finden. Auf dem Weg durch Wälder und Wiesen trifft sie auf viele verschiedene Tiere, die sie mit ihrer Musik verzaubert. Als erstes trifft sie eine Ratte, die über die Kanalisation herrscht. Die Ratte versucht erst, sie aufzuhalten. Doch als Yuku anfängt, auf ihrer Ukulele zu spielen, kann die Ratte nicht widerstehen und beginnt zu der Melodie zu singen. Dadurch werden sie Freunde und die Ratte hilft Yuku aus der Kanalisation ins Freie. Yuku findet auf ihrer Reise viele Freunde, aber sie trifft auch Tiere, die sich ihr in den Weg stellen. In dem Film wird viel gesungen und es gibt düstere und helle Szenen. Ob Yuku es schafft, die Himalaya-Blume zu finden und ob sie mit der Blume im Gepäck bei ihrer Oma rechtzeitig ankommt, verraten wir euch hier natürlich leider nicht.
Nach dieser tollen Inhaltsangabe von Felix bzw. von Niklas darf ich euch wieder begrüßen. Hier sind wir wieder, Matti und Elio, und wir senden immer noch live aus der Motte.
Nachdem Felix uns erzählt hat, worum es in Yukus Suche nach der Himalaya-Blume ging, fragen sich vielleicht einige von euch, wie diese Inhaltsangabe überhaupt entstehen konnte. Der Film ist ja auf Französisch. Felix?
Ja, genau, dafür haben wir die tollen Einsprecherinnen beim Filmfest.
Genau! Die sprechen während der Filme die Übersetzung live ein, während die Filme eigentlich in der Originalsprache laufen. Am Anfang ist es ein bisschen komisch, aber wer schon mal auf dem Michel war, weiß, da gewöhnt man sich recht schnell dran.
Die beiden Einsprecherinnen beim Michel Filmfest heißen übrigens Marion und Saskia. Wir haben letztere mal mit ein paar Fragen gelöchert.
Viel Vergnügen!
Heute interviewen wir Saskia. Sie spricht nämlich unsere Filmmacher ein beim Hamburger Filmfest, denn nicht alle von denen sind ja auf Deutsch und dann wäre das natürlich blöd, wenn wir die nur mit englischen Untertiteln gucken. Deswegen, wie geht's dir denn?
Jetzt nach dem Film bin ich erleichtert. Es hat wunderbar funktioniert. Ich habe gerade, Sisi, ich weiß noch nicht mal mehr den Titel von dem Film, den ich gerade eingesprochen habe. Doch, Yuku und die Blume des Himalaya. Ein wunderschöner Animationsfilm war das, auch auf Französisch. Und genau, und jetzt bin ich glücklich, dass das so schön war und so gut gelaufen ist.
Wie viel übst du für den Text?
Also ich bekomme vorher die Übersetzung, das Skript. Die letzten Tage waren es zum Beispiel 75 DIN A4 Seiten voller Text. Ich bekomme den Film vorab und dann ja, setze ich mich zu Hause vor den Computer. Und dann macht man den Film auf jeden Fall ein ganzes Mal, schaut man den durch und dann macht man nochmal so mit einzelnen Stellen, die man dann noch nacharbeitet, je nachdem, wenn es eben sehr, sehr schnelle Stellen sind, sehr viel Text. Genau, ist also schon eine Menge Arbeit vorab.
Uns ist aufgefallen, du versprichst dich nie. Gab es Momente, wo du dich dann schon versprochen hast? Also jetzt nicht hier, sondern auch generell?
Ja, die gibt es schon, aber es freut mich, dass es dann wohl ganz gut geklappt hat oder die Versprecher nicht aufgefallen sind. Nein, das kommt also schon vor, auch die letzten zwei Tage, wenn man französische Filme hat mit unglaublich viel Text und wie gesagt 75 Seiten und das sind fast anderthalb Stunden, die man durchspricht. Da wäre es fast unmenschlich, wenn man sich nicht einmal an einer kleinen Stelle verspricht. Was man machen muss, ist einfach weiter, nicht aufhören, nicht ärgern, einfach weiter machen.
Gibt es Sprachen, die schwieriger einzusprechen sind als andere?
Ja, kann man ganz klar sagen. Also Französisch mit sehr viel Text ist nicht ganz einfach, weil man einfach dann auch auf Deutsch viel, viel schneller sprechen muss, als man es sonst macht. Vielleicht auch ein bisschen tatsächlich das ein oder andere Wort drüber nuschelt. Norwegisch zum Beispiel, Schwedisch, das lässt sich ganz gut auch sprechen. Aber ja, Indisch ist auch eine sehr, sehr anspruchsvolle Sprache.
Wirst du mal so abgelenkt so von so Leuten, so dies, das?
Man darf sich nicht ablenken lassen. Es ist eine Übungssache, eine sehr, sehr hohe Konzentration. Und natürlich, wir sitzen ja nicht abgeschottet. Die Geräusche sind im Umfeld. Ja, es ist nicht so einfach, wenn es raschelt und macht und tut genau neben einem. Da muss man einfach bei sich bleiben und das lernt man auch mit der Zeit.
Wie ist das denn, wenn der Film sehr, sehr traurig ist und sowas? Wie ist das? Weil ich musste ja auch beinahe fast eine Träne rausdrücken.
Das ist wirklich eine tolle Frage, weil in der Vorbereitung, gerade jetzt bei dem Yuku mit der Blume des Himalaya, war es so, da habe ich mich erstmal ausgeheult zu Hause, weil ich finde es auch so schön und so emotional. Man muss sich irgendwie zusammenreißen. Wenn eine Träne kommt, muss man sie einfach laufen lassen, weil wenn man sich da reingibt, dann geht tatsächlich die Stimme zu. Das geht nicht. Aber es ist manchmal nicht ganz einfach.
Vielen Dank für das Interview. Viel Spaß und viel Spaß noch beim Michel Kinder- und Jugendfilmfest.
Ja, danke, dass du bei uns warst. Man hört sich auf Tide Radio.
Ich danke euch für das wirklich sehr charmante, tolle Interview.
Die Michel Movie Kids auf Tide Radio.
Wie viele Live-EinsprecherInnen für Kinos gibt es eigentlich?
Bestimmt 1 Million.
Und Saskia ist dann eine davon, also One in a Million?
Ganz genau. Das kommt mir bekannt vor. Heißt der Film, von dem wir gleich hören werden, nicht auch rein zufällig One in a Million? Worum geht's da eigentlich, Emilia?
One in a Million ist ein wunderschöner Dokumentarfilm, der von dem Leben zweier Jugendlichen erzählt. Whitney aus der USA, die erfolgreiche Turner und Sängerin, und Yara aus Deutschland, ein eher schüchternes Mädchen, die Whitneys Fanblog macht. Beide Mädchen haben aber in ihrem realen Leben auch noch mit ganz vielen anderen Problemen zu kämpfen.
Zu kämpfen hatte vielleicht Felix auch mit seiner Filmkritik. Erzähl doch mal, Felix.
Also so richtig zu kämpfen hatte ich mit meiner Filmkritik eigentlich nicht, aber ich erzähle meine Kritik trotzdem mal. Also, Life is a Rollercoaster. Diese Liedzeile beschreibt meiner Meinung nach den Dokumentarfilm One in a Million, in den ich für euch gegangen bin, sehr gut. In dem Film geht es um das Auf und Ab im Leben zweier Mädchen. Whitney aus den USA und Yara aus Deutschland, die 4 Jahre lang vom Filmteam begleitet wurden. Der Film hat mich sehr beeindruckt, auch wenn die glitzernde Welt des Tonsports nicht ganz meinem Interessensgebiet entspricht. Da ich aber selber schon vor der Wahl stand, mein Leben dem Leistungssport zu widmen, hat mich besonders der Blick hinter die Kulissen in meiner Entscheidung dagegen nochmals bestärkt. Keine Rücksicht auf Schmerzen, immer funktionieren und Leistung bringen müssen etc. Das ist einfach doch nicht ganz meins. Die Oberflächlichkeit von Social Media, geprägt durch den Vorbildsdruck und Filter und so weiter, hat mich ebenso sehr nachdenklich gestimmt. Aber auch ausdrucksstarke Filmmusik, welche von der amerikanischen YouTuberin Whitney selber produziert wurde, bietet ihr glücklicherweise das notwendige Ventil für Gefühle und andere Dinge, die in ihrem Leben von ihr unterdrückt werden müssen, um im Internet und im Sport perfekt zu scheinen. Der Film präsentiert zusätzlich in beeindruckender Art und Weise die Sichtweise einer Hobbyturnerin, Yara, die im Laufe ihres Filmes eine Entwicklung vom schüchternen Fan über ihr Outing zum inneren Selbstbewusstsein durchlebt, die sie mit dem Ende ihres Instagram-Fanpages-Kanal unterstreicht. Die Wirkung des Inhalts wird aus meiner Sicht besonders verstärkt durch die idyllischen Bilder eines Rapsfeldes im krassen Kontrast zu dem kalten Neonlicht der Sporthallen. Trotz der teilweise bedrückenden Themen bin ich nachdenklich, aber mit zwei positiven Botschaften aus Whitneys Songs aus dem Kino gekommen. People are more than what you see from the outside. Und auch wenn das Leben eine Achterbahn ist, ist das Wichtigste, dass man lernt, nach Niederlagen wieder aufzustehen. Wenn ihr den Film auch auf euch wirken lassen wollt, rate ich allen ab 10 Jahren, vorzugsweise Mädchen, aber auch Jungen, die über den Tellerrand schauen wollen, regelmäßig auf dem Instagram-Account #oneinamillion.film nach Möglichkeiten zu schauen.
Dankeschön, Felix. Hier ist wieder Elio und ich erwähne es einfach nochmal, wir senden immer noch live aus der Motte in Ottensen. Wie ihr eben schon gehört habt, gab es im Film One in a Million zwei Hauptdarstellerinnen, Whitney und Yara. Yara wohnt in Deutschland, Whitney in den USA. Yara, die deutsche Hauptdarstellerin und die Regisseurin des Films, konnten wir nach dem Film interviewen. Das hört ihr jetzt. Viel Vergnügen.
Wir sind Emilia und Matti und wir sitzen hier gerade mit der Regisseurin und der Hauptdarstellerin von One in a Million. Könnt ihr euch bitte einmal vorstellen?
Hi, ich bin Joya Tomé und ich bin die Regisseurin.
Ich bin Yara und ich bin eine der Protagonistinnen.
Wie bist du auf die Idee gekommen, genau diese Doku zu drehen?
Wir sind da zusammen drauf gekommen, also Philipp Wunderlich, Lydia Richter und ich, wir sind so ein Dreierteam und wir haben uns irgendwann mal überlegt, was machen junge Menschen eigentlich da mit Social Media den ganzen Tag, mit was beschäftigen sie sich? Ja, und irgendwie auch auf der anderen Seite, man kann von seinem Kinderzimmer aus berühmt werden und das hat mich und uns einfach total interessiert und deswegen wollten wir dann irgendwie einen Film machen, wo wir dann mehr darüber erfahren können.
Und hat der Film eine Message?
Nee, ich bin nicht so der Fan davon, jetzt zu sagen, okay, das ist die eine Message oder so. Ich finde, das muss jeder dann auch für sich selber daraus irgendwas ziehen. Aber generell vielleicht, was ich so beobachtet habe, ist, dass wenn es um Social Media geht, dann wird in der Gesellschaft oft alles sehr so schwarz-weiß gezeichnet und irgendwie, also die Debatte geht in die Richtung, ja, ist alles ganz schrecklich für die Jugend und Hilfe, was passiert nur da und so. Und wir wollten dem schon was entgegensetzen und zu gucken, wie geht es den Menschen, den jungen Menschen wirklich mit Social Media und nicht so eine schwarz-weiße Welt irgendwie zeichnen, okay, das ist alles ganz schlecht und schwierig und so.
Hast du selbst einen Bezug zu der Geschichte von den Mädchen?
Das ist eine gute Frage. Ich kann mich auf jeden Fall sehr mit Yara auch natürlich identifizieren, weil ich selber früher, als ich so 14, 15 war vor allem, später ist es dann auch weggegangen, war ich Riesenfan. Also ich war wirklich obsessive. Deswegen dieses Fansein, damit kann ich viel anfangen und ja, mit Whitney ist es irgendwie, gibt es da auch irgendwas, was, ja, viele Dinge, wo ich auch irgendwie so eine Verbindung irgendwie empfinde und eins davon ist vielleicht, dass ich früher als Kind in den Filmen von meinem Vater mitgespielt habe, der ist Regisseur und ich war als Kinderdarstellerin dabei und diese Dynamik so Vater, Film, die Tochter, also das ist mir auch so ein bisschen bekannt.
Dürfen wir wissen, von wem du Fan warst?
Ja, das dürft ihr natürlich wissen und wahrscheinlich kennt ihr die gar nicht mehr, Avril Lavigne. Kennst du die? Jugend von heute.
Wie war es für dich, dass du in deinem Alltag beobachtet wurdest?
Am Anfang war es ein total ungewohntes, bisschen komisches Gefühl. Aber umso länger wir gedreht haben, umso mehr hat man sich auch an die Kamera gewöhnt. Und es war auch ein total schönes Gefühl, mit dem Kamerateam zu arbeiten.
Wie fühlt es sich an, eine Dokumentation über dein eigenes Leben auf der großen Leinwand im Kino zu sehen?
Allgemein total surreal erstmal, weil das etwas ist, was ich so niemals erwartet hätte, dass es jemals passiert. Und es ist total spannend zu sehen, wie andere Menschen darauf reagieren. Und jetzt auch zum Beispiel heute haben ganz viele Menschen, meine Freunde, meine Familie, den Film zum ersten Mal gesehen. Es war total schön, deren Reaktion auch zu sehen, weil es ja irgendwie doch eine andere Darstellung von meinem Leben ist, obwohl sie es eigentlich kennen. Und allgemein einfach eine total spannende Erfahrung. Und ich bin super dankbar, dass ich das so erleben durfte.
Wie ging es jetzt so in deinem Leben weiter? Bekommen wir irgendwie noch eine Fortsetzung oder so vielleicht?
Also einerseits habe ich mit dem Mädchen, von dem ich erzählt habe, ich habe ihr erzählt, dass ich mich in sie verliebt habe. Ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Sie hat es sehr gut aufgenommen. Sie ist, wie ich wusste, hetero, hatte kein Interesse demnach, aber wir sind immer noch befreundet. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit meinem Leben weiter anfangen möchte. Psychologie ist immer noch interessant, meiner Meinung nach, aber ich weiß nicht, ob ich tatsächlich in die Richtung gehen möchte. Ich gehe immer noch zur Schule. Ich schreibe übernächstes Jahr Abitur. Ich bin in meinem Turnverein. Ja, es hat sich nicht viel verändert.
Whitney schreibt ja mit 16 Jahren so ein Lied darüber, was sie gerne ihrem jüngeren Ich sagen würde. Gibt es da auch irgendwas, was du der jüngeren Yara gerne sagen würdest?
Oh Gott, das ist eine spannende Frage. Also erstmal liebe ich das Lied, aber ich glaube, bezogen auf den Film, weil ich auch viel von meinem Coming-out erzähle, würde ich mir sagen, ich hätte mich einfach nicht so stressen müssen, mir jetzt zu sagen, okay, du musst jetzt wissen, womit du dich identifizierst. Was bist du? Wen magst du? Weil ich wünschte, ich hätte schneller das für mich akzeptieren können.
Super, vielen Dank, das war's auch schon. Danke für eure tollen Antworten. Ja.
Danke für die tollen
Fragen. Ja, das ist perfekt.
Wow, nein, Leute, das sage ich doch nicht im Radio.
Hä, aber warum denn nicht?
Weil ich halt vielleicht nicht so mutig wie Yara bin, mich hier im Radio vor hunderttausenden Menschen als lesbisch zu outen.
Stimmt, sie hat recht, würde ich mich auch nicht trauen.
Ihr beiden, wir sind schon live.
Warte, was?
Also heißt das, alle haben jetzt unsere Unterhaltung gehört?
Jupp, genau, so ist es wohl.
Wie auch immer, aber wir sollten jetzt wirklich dringend mit unserer Übergangsmoderation beginnen.
Aber das ist so schwierig. Das Lied, was wir ansagen sollen, passt so gut zum Film, dass wir einfach zu kreativ dafür sind, uns einen unkreativen Übergang auszudenken.
Ja, genau. Und wer hat sich das Lied ausgedacht?
Warum schaut ihr beide mich denn jetzt so an? Ist ja gut, ich geb's ja zu. Ich war's. Ich liebe das Lied halt. Es ist so unglaublich schön und romantisch. Und außerdem verbreitet es zu jeder Jahreszeit eine wunderbare Herbststimmung im Herzen.
Ja, genau. Da sind wir komplett einer Meinung.
Jetzt hört schon auf mit eurer Schwärmerei. Helft mir lieber, eine Lösung zu finden. Ich kenne das Lied nicht einmal.
Was, wenn wir Yara einfach selber fragen, ob es irgendein Lied gibt, das sie gerne in der Sendung hören würde? Wir könnten ihr auch einfach von unseren Schwierigkeiten erzählen.
Wie willst du das denn machen?
Haha, wartet einfach ab.
Sie fragt, also... Hallo, voll lieb, dass sie fragt, also... Das Ding ist, bevor du meintest, dass ihr We Fell in Love im Oktober genommen habt, habe ich schon an das Lied gedacht. Bevor ihr das gesagt habt, habe ich schon dran gedacht. Deshalb wäre das auch so mein erster Gedanke, offensichtlich. Ich weiß nicht, mir fällt auch jetzt spontan nichts Besseres ein, ehrlich gesagt.
Haha, ich wusste doch, dass ich einen guten Musikgeschmack habe.
So, jetzt wollen wir euch aber auch nicht mehr länger auf die Folter spannen.
Genau, ich will jetzt endlich wissen, worüber wir da eigentlich die ganze Zeit geredet haben.
Jupp, geht klar. Wie Yara eben gerade schon gesagt hat, werden wir jetzt das Lied We Fell in Love in Oktober von Girl in Red hören. Vorher aber noch einmal ein riesiges Dankeschön an dich, Yara. Ich denke, ohne deine Hilfe hätten wir die Moderation bestimmt überhaupt nicht gebacken bekommen.
Hallo, ihr hört die Michel Movie Kids. Wir berichten über das Michel Kinder- und Jugendfilmfest 2022. Ich bin Pete.
Ja, hallo auch von mir. Und ich bin Felix. Wir sind gerade aber nicht allein hier, Pete.
Ja, genau. Wir haben großen Besuch hier im Tonstudio. Und zwar ist die Leiterin, eine der zwei Leiterinnen, des Michel Kinder- und Jugendfilmfest hier. Willst du dich vielleicht einmal vorstellen?
Ja, hi. Ich bin Lotta und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Okay, was ist denn eure Aufgabe beim Filmfest?
Also Steffi ist schon, also genau, wir sind zu zweit, wir machen das Michel Kinder- und Jugendfilmfest und Steffi ist schon über das ganze Jahr bei Michel. Ich komme dann immer ein bisschen später dazu und ihre Aufgabe ist es, das Programm zu machen, also alle Filme zu gucken, auszuwählen und dann auch die, wir haben auch ganz viele Bewerbungen von Kindern, wir haben ja eine Michel-Jury, die den besten Film küren und also den sie am besten finden, dann haben wir eine Michel-Moderation. Dann seid ihr natürlich dabei. Das machen wir alles irgendwie dann auch, dass wir das organisieren, dass wir eine gute Zeit haben.
Was war dein Lieblingsmoment bei der Organisation?
Wir waren tatsächlich beim Weltkindertag im Plant und Blumen und da haben wir Buttons gemacht. Und da wurden wir wirklich überrannt von Kindern und das hat total viel Spaß gemacht.
Und gab es auch Momente, wo ihr die Leitung gerne abgegeben hättet?
Ja, also es gab jetzt gerade vorm Festival wirklich stressige Momente, zum Beispiel, als wir dann mitten im Festival noch unsere für den Abschluss unsere Moderation schreiben mussten und eigentlich noch gar nichts hatten. Und dann saßen wir noch bis 11, 12 Uhr nachts, haben eine Nachtschicht eingelegt, um zu moderieren. Und da denkt man manchmal dann schon so, wenn man ja irgendwie kaum geschlafen hat, alles super aufregend ist und genau, dann alles moderieren muss und dann spontan alles passiert und am Ende klappt es doch immer.
Bei One in a Million ging es viel um Social Media. Was macht ihr denn so, wenn ihr auf Instagram oder anderen Plattformen unterwegs seid?
Ja, ihr habt ja sogar Social Media dieses Jahr ein bisschen übernommen. Das hat uns sehr gut gefallen. Und wir versuchen da auch immer, also jetzt mit dem Michel, einfach so die uns followen, teilzuhaben an unserem Arbeitsprozess, zu zeigen, was wir machen, wie unser Büro aussieht. Und auch vor allem die Filme halt vorzustellen.
Okay, gut. Bleiben wir beim Beispiel One in a Million. Die Hauptdarstellerin, Yara, hat ja teilweise bis 3 Uhr nachts an ihrer Fanpage gearbeitet. Verliert ihr euch auch manchmal in den weiten Social Medias?
Ja, ich muss sagen, dass dadurch, dass ich nicht mit Social Media aufgewachsen bin, so früh, kam das auch sehr bei mir ein bisschen später. Und ich merke, dass es so, schon etwas ist, wo ich auch mich drin verlieren kann und wo ich dann merke, das ist eigentlich gerade, was mache ich da gerade? Ich gucke mir die ganze Zeit dann Content an und merke, dass ich immer wieder eine Pause irgendwie brauche von Social Media, aber da auch ganz viel passiert, was ich nicht verpassen möchte oder ich viele Informationen bekomme. Und gerade jetzt bei der Arbeit für Filme, da passiert einfach ganz viel. Alle, zum Beispiel Joya Tomé, genau, von One in a Million, hat uns immer dann verlinkt und irgendwie darüber auch sich bedankt. Und das erstmal kennenzulernen, diese Dynamiken, ist auch immer interessant zu lernen, wie funktioniert das und wie kann man das benutzen.
Auf welchen Gast seid ihr besonders stolz und warum?
Oh, wir hatten so tolle Gäste. Also ich finde es toll, wir hatten ja also Gäste aus Kanada da, dass die so eine weite Reise auf sich genommen haben. Dann hatten wir Katharina Gornostai aus der Ukraine da. Da bin ich total stolz drauf, dass sie gekommen ist und ihren Film vorgestellt hat bei uns. Und Joya Tomé war, also ja, wir hatten super tolle Gäste.
Okay, und woher kanntet ihr die Filme, die jetzt gelaufen sind und was hat diese überhaupt ausgezeichnet?
Also zum Beispiel war Steffi auf SLIN, das ist ein Kinderfilmfestival. Und da hat sie dann schon zum Beispiel ganz viele Filme sich angeguckt. Und wir waren auch Anfang des Jahres bei der Berlinale. Und dort schaut man dann an und überlegt, okay, was passt ins Programm, was für Geschichten wollen wir erzählen. Und uns ist aufgefallen, dass wir sehr viele dieses Jahr ein bisschen leichtere Filme hatten und viel Sommergeheimnisse, ging um erste Liebe, Abenteuer und also so Rettungsaktionen. Und wir haben so gemerkt, ein paar Filme haben dann doch ähnliche Dynamiken. Und das war gar nicht so geplant, sondern das ist dann passiert dann auch manchmal in so einem Auswahlprozess.
So, jetzt haben wir genug um den heißen Brei rumgeredet. Was war euer Favorit auf den Titel und was hat euch an dem Film besonders gefallen?
Mein Favorit auf den Michel-Filmpreis, meinst du? Ja. Also ich war sehr überrascht. Achso, nee, ich darf ja noch nicht sagen, welcher gewonnen hat, oder? Es war super schwer. Also es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mir hat One in a Million sehr gut gefallen, weil es auch irgendwie zum ersten Mal ein Dokumentarfilm dabei war und die Thematik und die Begegnung der zwei Mädchen und wie das erzählt wurde, ja, das mochte ich sehr gerne. Und hätte irgendwie auch damit gerechnet, dass der gewinnt, aber ist nicht passiert.
Okay, vorgestern war ja der Abschluss des Michels und die Jury hat ein 5.000 Euro Preisgeld an den besten Film vergeben. Magst du denn jetzt auflösen, welcher Film das Geld denn jetzt erhalten hat?
Ja, the winner ist Geheimnisvolle Sommer von Christoph Baratier. Und er hat ja auch im Kino eine Dankesbotschaft geschickt. Ihr habt das ja auch mitbekommen. Da war er schon am Filmset vom nächsten Dreh. Also der macht fleißig weiter und wird das Geld dann für neue Filme benutzen.
Geheimnisvolle Sommer war auch mein Favorit. Was war denn dein Favorit, Felix?
Ich fand One in a Million auch sehr gut, aber am Ende war Geheimnisvolle Sommer doch auch mein Favorit.
Das hat die Jury scheinbar ähnlich gesehen.
Ja, sehr verdient gewonnen. Und worum es in dem Film geht, erzählt euch jetzt Pete.
Morgen sind ja endlich Ferien und ich hätte echt Lust, mal wieder in die Sonne zu fahren. Und da bietet sich Frankreich doch herrlich an. So geht es auch Marcel und seiner Familie. Anfang des 19. Jahrhunderts. So fahren sie in den Sommerferien in die Provence. Dort trifft Lilly einen alten Freund wieder. Als sie zusammen nach den Fallen gucken, die Marcel und Lilly einen Tag vorher aufgebaut haben, treffen sie ein sehr abgehobenes Mädchen namens Isabelle, in das sich Marcel direkt verliebt. Er begleitet sie nach Hause und lässt Lilly einfach stehen. Und so geht das die nächsten Tage weiter. Marcel und Isabelle treffen sich, während Lilly alleine zurechtkommen muss. Doch auch der schönste Urlaub muss irgendwann enden. So erzählt Isabelle Marcel, dass sie abreisen muss. und er noch einen Tag Zeit hat, den Geist des Felix, der angeblich in einer Höhle sein Unwesen treibt, zu besiegen, damit er ihre ist. Als Marcel an dem Tag nach Hause kommt und im Streit ein altes Thema in Erinnerung ruft, das bei seinen Eltern oft für Streit gesorgt hat. Scheiße. Wo bin ich? Bekommt er Hausarrest und kann weder seine Aufgabe bestehen, noch sich von Isabel verabschieden und nach ihrer Adresse fragen. Nach einem anstrengenden Schuljahr fährt Marcel an den gleichen Ort. Ob sich Isabel und Marcel wieder treffen, wie es dann um die Freundschaft zwischen Marcel und Lili stehen wird und was es mit dem Geist des Felix auf sich hat, erfahrt ihr im Film Geheimnisvolle Sommer. Der Film basiert auf einer realen Geschichte. Und was ist denn deine Meinung zum Film, Felix?
Ja, genau. Also danke für deine Inhaltsangabe. Und genau, ich sag jetzt einmal, wie ich den Film fand. Also ich war für euch in dem Film, in dem französischen Film Geheimnisvolle Sommer und muss mich jetzt erst einmal kurz sortieren. Ich fand den Film sehr gut, jedoch war er am Ende ein kleines bisschen unübersichtlich. Aber egal, ich erzähle es jetzt auch einmal von ganz vorne. In dem Film geht es um einen 12-jährigen Jungen aus der Stadt, der seinen Urlaub auf dem französischen Land bei einem Freund verbringt. Aber mehr zum Inhalt hat Piet euch ja sowieso schon erzählt. Nun zu meiner Meinung zum Film. Ich finde, dass er sehr zum Nachdenken anregt, weil er nicht nur die Probleme und Sichtweisen der Jugendlichen, sondern auch die der erwachsenen Eltern thematisiert. Neben den typischen Themen, wie die in Filmen behandelt werden, wie zum Beispiel Liebe oder auch Freundschaft, wird zusätzlich das Thema Hochstapeln angesprochen. Ich denke, das Sprichwort Hochmut kommt vor dem Fall passt sehr gut zu Isabel, dem Mädchen, welches der Hauptperson den Kopf verdreht hat. Dieser wurde von ihr gnadenlos ausgenutzt, aber am Ende, naja, das darf ich jetzt auf jeden Fall hier natürlich noch nicht verraten. Die Landschaft ist passend gewählt und sehr schön. Der Film spielt 1905 und ich erwartete am Anfang einen eher altmodischen Film. Jedoch wurde ich sehr positiv überrascht, da sich die Themen auch in unserem Alltag wiederfinden lassen. Alles in allem fand ich den Film sehr gelungen, da auch die Schauspieler sehr glaubwürdig spielten und die Kostüme an die Zeit perfekt angepasst sind. Ich würde Geheimnisvolle Sommer entgegen der Altersempfehlung allen reflektierten Jugendlichen ab 11 Jahren empfehlen, da hier sehr viele Denkanstöße gegeben werden und diese alle sehr realistisch sind, was jüngere Kinobesucher überfordern und belasten könnte.
Danke für die tolle Kritik, Felix. Nach Frankreich in die Provence würde ich auch gerne mal wieder.
Warst du da denn schon mal?
Ja, aber da war ich 3 Jahre alt und kann mich dementsprechend kaum erinnern. Aber die Bilder sehen sehr schön aus. Und du, Felix, warst du schon mal in der Provence?
Nee, aber die Landschaft sah in dem Film auf jeden Fall sehr schön aus. Wie sieht's mit dir aus, Lotta?
Ja, ich war tatsächlich in der Provence und ich muss sagen, die Landschaft hat mich da auch sehr berührt. Und was mir auch im Gedächtnis geblieben ist, sind diese Hügel, die man auch im Film so gut sieht und ganz viel Salbei überall, so große Salbeibüsche und ein schönes Licht, ja.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier bei uns vorbeizuschauen. Nach dem Lied Caroline von Crash Adams bleiben wir direkt im Sommer. Mehr dazu gleich von Frieda und Matti.
Wir sind die Mecha Movie Kids, Matti
und Frieda. Und das war Caroline von Crash Adams.
Am Dienstag wurde ja der Film Der Sommer, in dem ich fliegen lernte, gezeigt. Weißt du noch, worum es in dem Film ging?
Der Film handelt von Sophia, die eigentlich mit ihren Freunden in den Ferien campen gehen wollte. Doch dann muss sie mit ihrer Oma zu ihrer Tante nach Kroatien fahren.
Erst denkt sie, dass das die langweiligsten Ferien in ihrem Leben werden. Aber dann erfährt sie, dass sie noch viel mehr Familie als nur eine Tante in Kroatien hat. Vielleicht sind ihre Ferien dann ja doch gar nicht so langweilig.
Damit ihr wisst, wie es weitergeht, müsst ihr euch leider selber den Film angucken. Wahrscheinlich kommt er auch in die deutschen Kinos.
Natürlich waren auch Malu und Hanni in Der Sommer, in dem ich fliegen lernte. Und deren Meinung zum Film hört ihr jetzt.
Wow, ich bin total im Sommerferienmodus. Hanni neben mir träumt auch schon von den verschiedensten Ländern. Griechenland, Mallorca, Kroatien. In Kroatien spielt übrigens auch der Film Der Sommer, in dem ich fliegen lernte. Uns hat der Film total begeistert. Die Mischung aus dem abenteuerlichen und witzigen Sommerferien und dem langsamen Erwachsenwerden mit dem ersten Kuss war voll spannend. Die vielen lustigen Szenen im Film haben uns oft zum Lachen gebracht. Doch die traurigen Momente haben gezeigt, dass das Leben nicht immer leicht ist. Das fanden wir gut, denn in vielen Filmen wird das echte Leben etwas ausgeblendet.
Die vielen Einblicke in Sophias Gedanken und Träume haben uns oft deutlich gezeigt, was sie fühlt. Besonders gefallen haben uns auch die Unterwasserszenen. Viele Szenen des Films spielten auch in verschiedenen schönen, schmalen Gassen, alten Häusern und auf Booten im Hafen von Hvar. Das Verhältnis zwischen Sophias Oma und ihrem Onkel, Großonkel, die 25 Jahre nicht miteinander gesprochen haben, ist nicht ganz verständlich. Das fanden wir schade. Insgesamt war es ein sehr schöner und sehenswerter Film, den wir ab ca. 10 Jahren empfehlen würden.
Das war Malus und Hannis Meinung zum Film Der Sommer, in dem ich fliegen lernte.
Wer hat die Geschichte eigentlich erfunden, Matti?
Die Drehbuchautorin ist Jubica Lukovic, aber die Geschichte stammt aus einem serbischen Kinderbuch.
Was macht eigentlich eine Drehbuchautorin?
Das weiß ich gar nicht so genau, aber dafür haben wir sie nach dem Film interviewt.
In dem Interview hat sie uns verraten, wie die ganzen Filmtricks funktioniert haben und was sie sonst noch erzählt hat, hört ihr jetzt.
Hallo, wir sind Anna, Lu und Tara und wir interviewen jetzt
Ljubica,
die Drehbuchautorin von dem Film, aus dem wir gerade gekommen sind. Und der heißt Der Sommer, in dem ich fliegen lernte. Tara wird übersetzen. Tara, warum kannst du eigentlich die Sprache?
Ich wurde in Kroatien geboren und mit 5 Jahren bin ich dann nach Deutschland gekommen.
Ah, danke. Also, erste Frage. Wie sind Sie auf die Geschichte gekommen?
Also, das Buch ist sehr populär. Jasminka Petrovic ist die Autorin des populären Buches. Und dann haben ihre anderen Produzenten und sie die Geschichte einfach ein bisschen übernommen. So.
Hattest du als Kind auch solche Sommererlebnisse wie Sophia? So lustig und so traurig? Ja, die Oma Mare ist halt die Inspiration von ihrer Oma. Und Sophia ist halt die Inspiration von ihr. Ja, also sie hat auch solche Sommer erlebt.
Welche ist deine Lieblingsszene?
Wenn Sophia so über die Brücke läuft und fast ins Meer springt, weil ihr Freund halt sie so betrogen hat.
Wie haben Sie die Fantasie-Szene gedreht, zum Beispiel, wo Sophia und die Nonna fliegt?
Das hat sich alles halt am selben Tag gedreht, über Greenscreen. Und sie hat gesagt, dass es den Schauspielern auch sehr viel Spaß gemacht hat, so zu tun, als ob sie fliegen würden.
Im Film sieht man tolle Nahaufnahmen von einer Spinne und Glühwürmchen. Wie haben Sie das gemacht?
Das war CGI.
Also das sind alles Animationen, die halt nachher gedreht wurden. Aber bei der Spinne ist es so, dass sich ein Mann in ein Kostüm, so in ein Pyjama-Kostüm angezogen hatte. Und dann haben sie noch Kissen so in den Bauch und halt in den Körper gestopft, damit das aussieht wie eine Spinne. Und dann hat er halt so getan, als ob die Spinne ist. Und die anderen Schauspieler, zum Beispiel bei den Glühwürmchen, haben dann nur so getan, als ob sie da sind.
Kommt der Film auch noch nach Deutschland?
Ja, also nächstes Jahr wird der Film im Kino erscheinen, natürlich synchronisiert, also übersetzt auf unsere Sprache, also auf Deutsch. Es geht ja auch um den Jugoslawienkrieg. Glauben Sie, dass die Kinder das verstehen? Sie wollten den Krieg nicht ganz ausschließen, weil das natürlich auch ein wichtiges Thema ist. Aber sie wollten es jetzt auch nicht so ganz zum Vorschein bringen, weil das sollte jetzt nicht auch das Hauptthema. Und sie hat den Eindruck, dass die Kinder auch den Krieg ein bisschen ignorieren, aber das muss ja auch nicht so sein.
Verraten Sie uns das Rezept für die Donuts?
Im Internet kann man das Rezept nachgoogeln und die heißen Fritole und das macht man hauptsächlich zu Weihnachten, also bei mir auch.
Wie schreibt man eigentlich ein Drehbuch?
Also zuerst schreibt man das Geschehen, also was alles passiert. Danach schreibt man, was die Schauspielerinnen und Schauspieler sagen sollen. Und danach schreibt man die Voice-Over, also das, was Sophia denkt.
Okay, dann vielen Dank für dein Interview.
Mir hat es sehr Spaß gemacht, die Fragen zu beantworten. Und vielen Dank, dass du übersetzt hast.
Das war das Interview mit der Drehbuchautorin vom Film Der Sommer, in dem ich fliegen lernte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich selber habe den Film leider nicht gesehen, aber ich glaube, das Lied, das jetzt kommt, passt trotzdem gut. Das Lied heißt nämlich Sommergewitter. Viel Spaß, Ton ab!
Das war das Lied Sommergewitter von Paschanim. Und unsere Sendung ist jetzt schon fast wieder vorbei.
Hä? Sind wir jetzt wirklich schon am Ende der Sendung? Och nee, ich hasse Verabschiedung. Ich dachte, ich hätte jetzt noch irgendeine coole Moderation.
Ja, Piet, leider sind wir jetzt schon am Ende. Die Zeit vergeht echt schnell während so einer Sendung.
Und wie? Was war denn euer persönliches Highlight während der Sendung?
Also ich fand den Film Der Sommer, in dem ich fliegen lernte, gut, weil ich ihn romantisch, lustig und auch ein bisschen traurig fand. Ein guter Mix. Und deins, Theo?
Mein Highlight war der Film Geheimnisvoller Sommer. Mir haben die schönen Kulissen sehr gut gefallen und das Thema auch.
Oh ja, der Film hat mir auch sehr gut gefallen. Ich finde, die Schauspieler haben auch einen sehr guten Job gemacht. Und es war das erste Mal in 4 Jahren, dass ich bei den Michel Movie Kids war und den Gewinnerfilm gesehen habe.
Was? Du hast noch nie den Gewinnerfilm gesehen? Aber der Film Geheimnisvoller Sommer hat sehr verdient gewonnen, oder?
Naja, weiß ja nicht. Ich fand den Film nicht ganz so gut und kann immer noch nicht verstehen, weshalb er gewonnen hat.
Was? Was fandest du denn so doof an denen, Analu?
Ich kann die Geschichte einfach nicht verstehen.
Und übrigens könnt ihr alle unsere Beiträge nochmal auf www.michelmoviekids.de nachlesen und alle Instagram-Beiträge könnt ihr unter Highlights auf dem offiziellen Instagram-Account des Michel Kinder- und Jugendfilmfest sehen.
So, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hatten ihn auf jeden Fall und würden uns freuen, wenn ihr das nächste Jahr wieder am Start seid. Und jetzt viel Spaß mit meinem Lieblingslied Stars von Lania.
Wir machen jetzt einmal die Tür auf und alle einmal.
Tschüss! Wir sind die Michel Movie Kids und berichten live über das Kinder- und Jugendfilmfest in Hamburg. Wir stellen euch brandneue Kinderfilme vor.
Die Filme sind
lustig,
traurig,
doof,
genial,
spannend,
gruselig
und unterhaltsam.
Und natürlich cool.
Michel Movie Kids
auf Titel 96.0
und Action.